Segelreporter, IMOCA Spezial, der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com, die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com.
Der 16. August 2025. Und wir sind da mit einem The Ocean Race Spezial zur ersten Etappe, Leg, Abschnitt, Teilstrecke, gegen wo man will. Und das Lachen im Hintergrund kommt tief aus dem Südosten von mir gesehen. Tief im Süden, tief im Osten, nämlich aus Sassnitz. Wo der Podcasten, ich hoffe diesmal wieder mit Hose, in seinem Bus sitzt, ne?
Ja, genau. Extern. Moin. Mit Hose.
In Sassnitz mit Hose. Das wäre auch in mal eine
schöne Überschrift.
Ich denke immer nach, was ich für Bücher schreibe. Das wäre mal ein.
Ja, genau. Ehrlich.
Ja, du bist, mein Gott, es geht Schlag auf Schlag, ne? Letzte Woche noch in Kiel, jetzt schon wieder Sassnitz.
Ja. Krass.
Du bist beim SailGP. Und du musst aufpassen, wir wollen ja heute nicht über den SailGP reden, sondern über die Ocean Race Europe. Du musst aufpassen, dass an dir nicht irgendwann über das Gerücht verbreitet wird, wo immer Carsten aufschlägt, gehen wahnsinnig viele Boote kaputt.
Ja, stimmt. Ja,
es war, vom Podcasten zum Crashcasten.
Ist wirklich, ja.
Wir können ja mal kurz.
Ja, genau.
Noch kurz davon erzählen. Ich bin gestern auf der Rückreise gewesen. Ich war in Ringkøbing 5 Tage in Dänemark, oben im Norden.
Ja.
Hab noch an der Küste gestanden und geguckt irgendwann am Montag oder Dienstag, ob ich, da waren die anderen mal schon vorbei, aber Amala noch am Horizont, aber die waren zu weit draußen. Ja, die waren so ungefähr auf der gleichen Höhe wie ich.
Ach, witzig.
Ja. Aber war nichts zu sehen. Erik Anderer fuhr vorbei und legt im Hafen an, da hin und ein Foto wird hier noch geschickt.
Ja, dieser Wikinger. Genau, man sagen, der im Sturm immer segelt, ne?
Ja, der ist echt krass, der lag da mit seinem Bötchen rum, der kam von Norwegen rüber. Und ich kam gestern zurück und natürlich, wenn man nach Hause kommt, das machen ja alle, kommst rein und das erste, was du machst, dich kurz hinsetzen und Segelreporter lesen. Und dann sah ich dieses Bild. Von dem, ach Gott, ey, das ist ja, dieses Boot ist komplett Schrott, ne? Also, und dann sah ich noch bei SailGP, das haben wir auch noch einen Artikel reingebaut, dann hinter das Video von den Franzosen, die dann Ruderband weggebaut, das war gestern auch, also ich weiß nicht, wie oft man schon irgendwie in diesem Jahr vor der auch bei der Vendée dann am Anfang, da war ja jetzt ja auch irgendwie. Diese Headline Demolition Derby, die muss man echt mal wegnehmen, weil dann kann man die einmal die Woche nicht schreiben. Ja, du hast das aber nicht vor Ort live mitgekriegt, ne? Die oder doch so?
Ja,
halb.
Das war wirklich genau so halb. Also, ich kam hier an ins Pressezentrum, habe mich hier irgendwie akkreditiert und habe es erstmal überhaupt nicht gefunden, weil ich dachte, hey, das größte Segel-Event in Deutschland nach dem Ocean Race Stall, der 2 Top-Highlights, die es und so ja auch nicht gab im deutschen Segelsport. Und dann waren die jetzt wirklich, waren es 2 Wochenende hintereinander. Und ich bin halt durchgestartet, hab mich da oben hingesetzt und hab irgendwie auf meinen Rechner geguckt. Und wir haben mit tatsächlich einen ehemaligen Kollegen, Martin Sebastian Kreplin, der hier für Segelreporter Fotos macht. Mit dem habe ich telefoniert und er war irgendwie draußen auf der Mole und sagte, wie geht's? Haben erst Kontakt dann quasi da vor Ort gemacht und aber telefonisch. Und ja, ist hier gerade Riesenalarm und dann sah ich schon dann draußen, wie dann nur so ein, gelb-grüner Schrotthaufen da rumtrieb, wo die Brasilianer irgendwie, der Beam ist gebrochen und alles zusammengeklappt. Ne? Und dann war ich, muss ja sofort arbeiten oder gucken und hören, was im Grunde passiert ist. Und dann ist natürlich auch SailGP echt schnell. Hab dann die Sachen da quasi verarbeitet, also sofort mittendrin im Geschehen geguckt, was so dabei ist. Du hast ja auch noch ein bisschen geholfen. Als ich dann eigentlich fertig war, ich habe von den Franzosen nur gehört, dass da irgendwas passiert sein soll. Und dann war ich ja unterwegs, da hast du noch ein bisschen mitgeholfen. Dann haben wir dann eben die, ich habe danach auch erst gesehen, dieses Video, wo das Ruder wegflog. Also ja, ist mittendrin und war ziemlich viel Wind hier gestern und offenbar, ja, sind sie da ans Limit vom Material gekommen. Ich hörte dann auch, also es war mehr Wind als vorhergesagt, deshalb haben sie eigentlich ab einem zu großen Wing drauf gehabt auf dem Katamaran. Es wird immer vorgeschrieben von der Rennleitung. Es dauert ja auch eine Zeit lang, den zu tauschen und das war wohl der Hintergrund und ja, ähnlich als wir dann vor einer Woche eben rausgefahren sind zum Start, war es ja fast, war es auch direkt mittendrin, ne?
Ja, ich habe gestern, als ich dann kam wir an, dann bin ich mit dem Hund rausgegangen und dachte, ich guck mal, ob ich irgendwie Knierim-Autos Richtung Sassnitz fahren sehe.
Ja.
Volle Pack mit Carbon und ich meinte, Simon Koste mit Stichsägen.
Ja.
Stimmt. Aber das, ich glaube, da brauchst du ein bisschen länger. Ja, da haben wir noch einen schönen Bogen zum The Ocean Race gefunden.
Ja.
Ich meine, die Veranstaltung hier war, ich fand es großartig. Also, es ist halt, ja, Kiel kann das durch die Kieler Woche. Mhm. Wenn wir mal so ganz vorne anfangen bei dem The Ocean Race. Es waren, weiß ich nicht, 4 Tage echt Segelfestival hier. Also unfassbar viele Menschen.
Mhm.
Da an der Kiellinie und an der Bücherbrücke. Auch bei unserem Live-Podcast, wer noch nicht gehört hat, sehr hörenswert mit Simon Costa und
ja.
Schmidt Rüband und Sebastian Bacher.
Das war witzig.
War auch super Stimmung, ja, total witziger Abend.
Mhm.
Ich weiß, schönen Gruß an Olli, als sich dann die Aufnahme beendet hat, legte er das Mikro weg und meinte, geil, das will ich jetzt einmal die Woche mit euch machen.
Ja, genau, der ja, Skipper war, von Ex-Elbrook, ne?
Mhm. Genau, und dann war der Start und ich hatte, du warst ja mit dem Motorboot draußen, ich hatte natürlich auch irgendwie mehrere Angebote, mit dem Boot rauszugehen. Hätte ich auch gerne gemacht, aber ich habe Kisten geschleppt und mit Zollstoff, weil wir nächsten Donnerstag, wie zuerst seit einem Jahr hier, ziehen schon wieder um, weil die Schule meines Sohnes feststeht und dann haben wir ja gesagt, um da nicht immer eine halbe Stunde hinfahren zu müssen und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück, um ihn bringen und zu holen, ziehen wir am Donnerstag um, haben eine geile Bude gefunden in Friedrichsort und dann habe ich dann nach dem Vermessen und Kistensteppen haben wir in Friedrichsort und Leuchtturm gestanden und war noch oben in Strande, haben versucht da zu gucken. Das war.
Ja, ja.
Da war ja immer Stranderbucht, war ja der Start.
Genau.
Es war aussichtslos. Also, ich habe noch nie so viele Autos in Strande gesehen. Es war.
Ehrlich?
Jeder kleine Puttweg war mit einer Autoschlange. Also, Google zeigte die Straßen nur noch komplett rot an.
Aber du konntest doch gar nicht sehen von da aus, oder?
Von Strande kannst du schon ein bisschen was sehen. Also dachte
Bilk,
ich,
Bilk vielleicht da oben.
Ja, das, an der Ecke. Ja genau.
Ah, ja, okay.
Bilk war gesperrt.
Ja. Ach so,
aus diesem Grunde.
Ach krass.
Wahrscheinlich wäre da oben diese Langzunge abgebrochen vor Leuten, wenn die
da
hingefahren. Es war krass.
Ach, Wahnsinn.
Es gab ja dann Livestream und dann habe ich im Auto sind wir dann nach Friedrichsort gefahren. Anja hat den Livestream angemacht. Sie hat geguckt und mir gesagt, was passiert. Ich habe natürlich nicht drauf geguckt. Also während der Fahrt natürlich mache ich ja nicht. Und dann sahen wir diesen Crash, als wir eingeparkt sind. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, was ist denn da passiert? Also, das war wirklich krass. Und später, wir waren ein bisschen eine Zeit lang am Strand. Wir haben auch diesen unfassbaren Pulk von Booten, die da, ich glaube, 2.500 Boote waren draußen.
Ja. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, wie genau diese Zahlen. Ich denke immer, okay, das haben wir ausgedacht, aber
die meinten irgendwas mit 100.000 Leute auf dem Wasser.
Mhm. Ja.
Ich weiß gar nicht, wie das bei 2.500 Leuten geht, aber gut, da war natürlich auch viele Großsegler.
Waren einige Boote voll besetzt. So, das war schon. Ich bin da wirklich, ich war da in so ein Presseevent eingebaut hier von Hilly Hansen und wir haben das ganz nett gemacht. Unterstützen ja auch, ich glaube, 2 Teams hier am Amala und ja auch Pip Herr war ja mit dabei, auch bei den Kanadiern. Und das war ganz, ganz interessant, weil da ein paar, auch so ein Typ, so ein paar Legenden haben im Vorfeld da irgendwie was erzählt über das Foiling und der Teamchef von den Kanadiern. Und naja, und dann dachte ich, okay, wie fahren wir denn jetzt da raus? Und der, das war wirklich so ein, ich meine, einige kennen sie vielleicht, die in Schicks hier rumfahren, die machen, glaube ich, so generell Event, das sind so Dinge, ich glaube, das waren, sind da 803 Motoren irgendwie drauf, weißt du, diese doppelreihigen Rips, wo du dann drauf, wo du dann so mal als Segler sagst, oh Gott, das nervt, das ballern die jetzt hier vorbei. Oder sagst du dann halt irgendwie drauf. Und ja, genau, mit einer Menge Kollegen und haben das wirklich dann direkt zum Start, direkt daneben hingefahren. Und ich habe auch, ich habe ein bisschen, klar, denke mal, filme ich jetzt mal was mit dem Handy. Macht ja eigentlich wenig Sinn, ist ja auch Live-Übertragung, wie du schon sagst. Die haben das ja schon alles medial sehr gut aufbereitet. Auch mit dem Pressezentrum direkt neben dem was ist denn das? Landtag, ne? Genau, von Kiel. Also so ein cooles Pressezentrum habe ich auch nicht gesehen. Und dann
da
auch.
Ich war in einer Zeitschleife gefangen im Pressezentrum.
Wieso?
Man musste da hin.
Ja. Ach ja, stimmt, erzähl. Genau.
Schrödingers Katze. Ich war weg kurzzeitig.
Genau.
Ich bin da hin und dann saß das war im Gästehaus des Landtags. Und du musstest dir im Vorfeld dir akkreditieren. Und deine Akkreditierung da praktisch finalisieren, dann kriegst du so ein Ticket, so ein Ding zum, so, ne, typischen, so ein Kärtchen zum Umhängen, dass man irgendwie möglichst wichtig erscheint. Und ich gehe da rein und sitze so ein Wachmann vom Landtag.
Schön.
Und sage ich, moin, hier das Pressezentrum, ja. Und dann bin ich an dir vorbei, da sagt er, hey, die brauchen ein Ticket. Also brauchen sie eine Karte. Ich sage, deshalb bin ich ja hier. Die will ich mir ja holen. Ja, aber ohne Karte kommen sie ja nicht rein. Ich sage, mir verstehen Sie, ich muss jetzt hier rein, steht ja in der Mail auch, dass ich hier hingehen soll, mir genau diese Karte holen, meine Pressekarte. Ja, Sie brauchen eine Karte, um hier reinzukommen. Sag ich, aber können Sie sich vorstellen, dass das System nicht funktioniert, wenn man eine Karte nur hier drin kriegt, die aber schon braucht, um reinzukommen? Das kann ja nicht gehen, oder? Dann bin ich jetzt verloren. Ja, aber ohne Karte kann ich Sie hier reinlassen. Sag ich, aber wo soll ich die jetzt herkriegen, wenn es sie nur da drin gibt? Wie soll ich das jetzt machen? Und da ging es wirklich hin und her und dann winkte mir oben eine Dame zu, die diese Karten gemacht hat. Und das war sehr lustig, weil ich sage, guck mal, die winkt schon, ich gehe da mal gerade hin, sagte ja, okay. Und er verließ mich auch diese Blicke, also er ließ mir aus den Augen. Er dachte, ich bin irgendwie. Und da meinte die, I don't speak any German, but let me guess what you said. It's like, yes, you're absolutely right.
Ja, das war Security da, ne? Genau.
Aber was war, ja, der konnte natürlich niemals für, das war ja, sehr lustig.
Ja.
Hab's dann auch gekriegt, sah dann auch richtig aus danach. Also alles gut. Aber es war schon spektakulär, dieser ganze Start. Aber es war auch ganz gut Wind. Die sind ja auch gleich irgendwie losgefeuert.
Ja, aber lass doch mal wie weißt du, die Stimmung am Land, das fand ich, das hast du ja
okay,
auch ja. mitgekriegt, ne? Also die, also ich, das war ja, die haben sich ja wirklich lustigerweise genau da, wo wir ganz viele Bundesliga-Events gesiegelt haben, da vor diesem Camp 24, da haben die sich auch dann aufgestellt. Camp 24-7, ne, heißt das. Und da sind wir ja dann.
Ja, genau.
Genau, haben sich alle versammelt, die Teams, und sind dann da wirklich unter. Naja, ich habe ja eigentlich nie jetzt Fans, Segelfans in dem Sinne gesehen, aber dann ist natürlich Malizia quasi voraus, mit allen, die da so dazugehören, mit Kind und Kegel und dann im, es wurde ja dann auch live übertragen, aber das fand ich schon witzig, da mit jubelnden Zuschauern.
Da.
Ja, das war ja, glaube ich,
ja, genau.
Davor, ne? Aber die sind ja wirklich dann zum Stand, es war ja ähnlich wie Les Sables de Lorne, man muss sie natürlich schon vergleichen, das habe ich ja letztes Jahr zum ersten Mal bei der Vendée Globe auch miterlebt, das ist schon nochmal was anderes, muss man auch sagen, es kommen ja Millionen Zuschauer und, aber die haben es so ein bisschen im Kleinen quasi nachgemacht, aber für Deutschland natürlich war das riesig groß und dann diese Menschenmassen, sind dann durch so ein Spalier, die ganzen Teams hintereinander hergelaufen, das war ja dann wie so ein Einmarsch ins Stadion oder wie mag man das vergleichen, aber das fand ich schon, da war so ein bisschen so die Atmosphäre, es war jetzt nicht so wie Vendée Globe Atmosphäre in dem Sinne, weil ich glaube, da kommt dann immer noch mal dazu, die Leute, die segeln ja dann alleine um die Welt und da ist so ein bisschen, okay, das ist wie so ein bisschen Abschied und wer weiß, ob der wiederkommt, ne? Das hat so eine Atmosphäre, die bei der Vendée Globe dazukommt. Das sind ja jetzt hier nur dann 4 Tage oder 5, 4, je nachdem. Und insofern ist das jetzt nicht so ein dauerhafter Abschied, aber es ist einfach so eine Euphorie da gewesen und na klar, viele Malizia-Shirts und das wird dann ja, eben auch entsprechend vom Moderator begleitet und mit lauten Tönen und ja, und jetzt legen wir ab. Und ich meine, das haben ja einige wahrscheinlich auch im Live, bei der Live-Übertragung mitgelebt. Aber ich fand diese Atmosphäre und dann gerade Kiel und mit den ganzen Menschen und dann war ja auch nochmal unglaubliches geiles Wetter und dann war ja auch noch Wind und also irgendwie, das hat einen mitgerissen. Das hatte ich nicht so erwartet und das fand ich schon, ja.
Es waren wohl insgesamt an dem Sonntag 250.000 Zuschauer, also an Land und auch im Wasser.
Echt, ja, krass.
Ja, und wenn man diese Drohnenaufnahmen oder Helikopteraufnahmen vielmehr gesehen hat von diesem Spalier, von dieser unfassbaren Zahl an Booten, die praktisch schon Korridor gemacht hat für den Start.
Mhm.
Also da habe ich wieder, gut, wir haben jetzt nicht diesen Chenal, aber
ja.
Das kann sich auch im internationalen Vergleich von Start von der Regatta total sehen lassen. Also es war schon abgefahren. Also
das denke ich auch. Am Wasser, ja.
Ich habe die Förde, die ist gern mal voll. Übrigens auch zur Kieler Woche zur Parade. Ich habe die aber noch nie so voll gesehen wie am Sonntag. Soll auch schwierig gewesen sein draußen. Ich habe Sabine, die ist extra aus Wesel zu dem Live-Podcast gekommen.
Geil.
Echt krass. Auch, auch unter anderem habe ich ja erzählt, weil die Gilbuk da ist.
Das ist auszuschauen. Ja,
die hatte noch einen Platz bekommen bei ihrem, als sie gesagt, ich habe einen Platz bekommen, irgendwie auf dem Segelboot. Die durfte damit raus mit ihrem ehemaligen Dozenten, hat sie mir erzählt. Und die schrieb mir hinterher, das war echt auch ganz schön grenzwertig, weil halt, das habe ich auch gedacht, ich habe das auch gesehen, dass da in diesem Spalier manche dann auch ihre Segel nicht geborgen haben. Ich finde dann, man musste da auch nicht durchsegeln und sind dann auch irgendwie unter Segeln weiter durch diese ganzen Boote, haben wir zum Teil nicht aufgepasst. Die sagt, weißt du, die sind da unter Segeln mit gezückten Handys und sowas rum. Das war ganz schön haarig wohl auch da teilweise.
Ich hab mittendrin, vor Falkenstein, da Friedrichsort, wo du umgezogen bist, habe ich dann, das kann nicht sein, eine orange Variante gesehen. Also wirklich, nicht unter Vollzeug, aber ich glaube zwei Refs oder einen Refs im Großen, aber die gehen auch schon draußen. Nee, was macht denn jetzt mein Sohn? Lass ich es aus der Schleie herkommen? Oder hat Stefan sich die Variante irgendwie da eingekramt?
Ich segel nicht ohne Saarlinge.
Sind Saarlinge bei inzwischen? Habe ich alles repariert? Ah, okay. Aber wirklich mit dem kleinen Schiffchen wir sind ja tatsächlich relativ spät mit diesen schnellen Motorbooten hinterher. Du durfst natürlich nicht schnell fahren, aber das war schon, du sagst diese ganzen Yachten davor, teilweise die meisten irgendwie nur mit Fock tatsächlich, sind dann so rausgefahren und aber wieder mit Motor und das wurde natürlich dann nahe der Stadion, hast dann Petrol-Boote dann gehabt, die dann versucht haben natürlich das aus dem Startbereich rauszuhalten und diese Gasse im Grunde auch frei zu machen. Da fuhren dann schon einige ganz schön quer durch und ich weiß, unser Motorbootfahrer, der hat immer geflucht, der kann das natürlich auch, waren ja drei Boote hintereinander von diesem Motor und der wollte immer Anschluss halten und da fuhren dann einige schon ganz schön quer davor, aber war trotzdem, ich fand es eine coole Stimmung, weil weiß jetzt nicht, wie so im Autoverkehr, wo die Leute sich dann angeschrien haben, einige hatten ein bisschen so Panik in den Augen, was mit ihren, und da war ja auch eine völlig irre Welle, also das Ganze, diese Massen an Booten haben natürlich diese Welle komplett kaputt gemacht, das war jetzt kreuz und quer, durcheinander, dann hast du nochmal diese Westwindlage bei sehr viel Wind und aber auch Sonnenschein und so, aber war eine bleibende Erinnerung, hätte ja auch totale Flaute sein können, also das hat ja da richtig, richtig gehämmert, aufgewühltes Wasser und einige hatten da schon ein bisschen Panik, aber ich fand die Stimmung mega, mega spannend. Ja.
Ist auch aufgegangen, diese Startphase mit diesen ersten Punkten, dass da gleich irgendwie gebettet wurde mit natürlich auch Folgen, muss man auch sagen. Aber ich habe gelesen, so in den Kommentaren, also einmal zu, kommen wir mal zum Rennen selber.
Ja, ja.
Einmal zu dem Crash mit Holzmann und Mapai, da reden wir gleich drüber. Ja. Dass Leute geschrieben haben, ja, wie blöd kann man sein, bei so einer Regatta gleich am Anfang so Gas zu geben. Ja, die haben halt, das kann man denen gar nicht vorwerfen. Also klar, bei der normalen Start, wenn die jetzt bis nach Portsmouth gesegelt werden in Angry, hätte man gesagt, ja, vielleicht hätte sie am Anfang ein bisschen zurückgenommen. Und dann gab es auch die gleichen Kommentare zu Malizia, wo ja der Start jetzt war, so semi gelungen war. Der hat ja nicht geklappt, war hinterher noch, das war super gelaufen, aber der Start war nicht gut. Gab wohl Probleme mit Ender Winch, habe ich gelesen, sagt Harris gesagt. Und da hieß es, naja, das ist total klug, aus so einer langen Regatta sich da rauszuhalten vorne. Ja, aber ich glaube, das haben viele gar nicht mitgekriegt, dass es nach, weiß nicht, 2 Meilen schon Punkte gab, ne, für diesen Start. Und klar, dann wird es natürlich mitnehmen. Biotherm hat alles richtig gemacht, die haben jetzt 9 Punkte, weil sie die 2 eingesammelt haben. Und deshalb wurde sich da gebettelt. So, und ja, vorne Paprec, Akea und Biotherm. Das war ziemlich spannend, aber das war so richtig so Drag Race, was die da gemacht haben. Und dahinter hat es dann auch nicht gerumst. Ne? Du warst direkt daneben, ne?
Ja, das war ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich. Wir waren in Louvre davor und du konntest natürlich, haben sich da sehr gut positioniert, nicht ganz nah, aber so mit dem Handy, da saß du ja auf einen zukommen. Ich habe es dann auch gefilmt und habe dann die ersten beiden, die dann, wo man schon sagte, wow, das sah wirklich hammermäßig aus, wie Biotherm loskam und wo du sagst, Drag Race, genau, das war so ein richtiges Duell zwischen den beiden. Also eigentlich hatte Richon den besseren Start, ein bisschen in Lee, aber dann haben sie so kurzzeitig dann, weil ist ja nun, sag ich mal, Anliegekurs, da hast du einen Moment, wo sich das dann entscheidet und das war genau diese ersten Sekunden nach dem Start, wo dann Biotherm vorbeigeballert ist und dann habe ich drauf und dann, okay, wow, das war jetzt cool und dann war es eigentlich gesettelt und dann habe ich mal so mit dem Handy rumgeschwenkt, man, wo ist denn Boris jetzt eigentlich oder so, muss ich, und dann habe ich da so, ja, der ist eben fast als letzter, vorletzter irgendwie da losgekommen und dann habe ich da so hingeschwenkt. Naja, in dem Moment, weil links ist dann dieser Crash passiert, ich habe ihn also nicht drauf, der ist ja dann vielfach auch gefilmt worden, war ja auch von einem Livestream zu sehen und dann noch aus anderen eben irgendwie Winkeln, das habe ich nachher quasi, ich habe dann das Ergebnis gesehen, dass das der Italiener dann da mit zerrissenem Segel rumstand, aber eigentlich haben wir da gar nicht so.
Das haben wir erst alle gedacht.
Ja.
Also ich weiß selbst, mir Tim und Sven im NDR, Sven Korbers und Tim Kohler.
Ja.
Oh nein, jetzt ist ihnen das Segel gerissen. So ein Kommentar. Und dann sind die ja irgendwie, weiß nicht, dann haben die gefördert. Und dann meinte Tim Kröger noch so, naja, komm, Segel wechselt alles, segelt auch weiter, kein Problem.
Ich hab's auch nochmal angeguckt, genau, hast recht.
Ja gut, vielleicht sollte man, weil wenn man so ARD kommentiert, das erstmal ein bisschen abwarten, bevor man sowas sagt.
Ja.
Dann hat er sich noch gewundert, warum jetzt im Holzim, die haben noch, der ist doch gar nicht passiert, warum föhlen die denn jetzt? Also die haben jetzt Segel eingerollt.
Ja.
Also machen die denn? Und so,
ja,
die können doch weiter. Und dann kam die zweite Kameraperspektive und hat auch dem Krüger gesagt immer, fuck und scheiße. Der
Scheiße. Weil man das Splittern sah, ne?
Ja. Weil man auf einmal sah, wie dieser Outrigger dieses ganze Stück Holz durch die Gegend schleuderte. Frage aller Fragen. Es wird ja in Cartagena erst entschieden von der Jury, wer da Schuld hat. Wie würdest du das denn bewerten? Also ist die Sache klar oder ist sie nicht so klar?
Also ich würde sagen, eigentlich wäre sie klar, weil das ist für mich eine Geschichte Lee for Louvre, kennt jeder die Regel. Wer von hinten kommt und den Louvre überholt oder überhaupt ein Lee-Schiff in dem Fall, hat Vorfahrt. Das heißt, Holzim hat sich in Lee befunden und Beccario, ne? Ambrogio Beccaria, so genau.
Beccaria,
so wie das. Sind jetzt nicht beim Französischen.
Du sagst bestimmt auch, ich hätte gerne einmal Nocci's, ne?
Cappuccino.
Cappuccino ist richtig.
Das ist ja auch mit Beccaria. Doppel-T. Ja, Beccaria, sagen wir mal. Du bist auch Italiener, du bist auch noch Franzose, du weißt das alles, ne? Also Beccaria.
Mi chiamo Stefano, il mio Rizzo e. Nein, okay.
Beccaria, der muss sich frei halten, besonders wenn er in Louvre drüber fährt. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass Holzim ja, einige haben auch gesagt oder geschrieben, es wäre ein Sonnenschuss gewesen. Also Fakt ist ja, die haben sich auf die Seite gelegt sind dabei angeluft und dadurch ist es überhaupt zu einem Kollisionskurs gekommen. Ich finde aber bei einem Sonnenschuss, so wie ich es kenne oder auch definiere, das ist ja schon der extremste Fall, wenn man aus dem Ruder läuft, ist eigentlich, man hat so viel Segelfläche drauf, entweder meistens ja mit dem Spinnaker oder Gennaker, aber es kann ja auch nur unter Groß und Genua irgendwie passieren, dass das Boot
passiert
sich
auch, genau.
Genau, dass das Boot auf die Seite legt mit dem starken Druck, dann reißt die Strömung am Ruder ab, man hat keine Ruderwirkung mehr und dann dreht sich das Schiff in den Wind. Und das ist beim Sonnenschuss ja oft so 90 Grad, weißt du, von wärst du ja nun geradeaus, dann, oh, da ist kein Ruder und dann schießt das in den Wind. Und in so einem Fall, klar, kannst du eigentlich auch als Luftschiff nicht ausweichen. Da ist immer die Frage, muss man das antizipieren oder nicht? Ist wieder eine andere. Aber wie auch immer, also Holcim ist halt in den Wind geschossen. Aber wenn du dir nachher diese Kurve oder dieses Anluven ansiehst, das ist nicht besonders groß. Also dieser Winkel, in dem die quasi den Kurs geändert haben. Und das ist nur die große Frage, weil du musst, es gibt diese Regel Le for Louvre, Regel 11, und dann gibt es eben 14, dass man sich auch als Wegerechtsboot dem anderen Boot, dem Kollisionsgegner, die Möglichkeit geben muss, auszuweichen. Das heißt, wenn jetzt einer in Louvre drüber fährt, der fährt die ganze Zeit neben dir her, und dann sagst du jetzt, okay, den Louvre jetzt einfach mal, drückst die Pinne weg, 90 Grad, und gibt sofort eine Kollision, dann hast du selbst Schuld. Dann muss ich nicht das Luftboot frei halten in dem Fall. Oder dann wird entschieden, ist er vielleicht vorher zu nah dran gefahren. So, es gab also dieses Luftmanöver und dann gab es noch diese Geschichte, dass eben Holcim den Kiel eben nicht ganz auf der Luftseite hatte, wo man sagen würde, das war Volldruck, es war voll am Limit. Normalerweise neigst du den Kiel, die haben ja so Neigekiele, wo du die Kielbombe nach Luft leigst. Das heißt so, als ob man eben bei einer Jolle ins Trapez steigt oder die ganze Crew auf der Kante sitzt. Du willst ja maximales Gewicht auf der Kante haben, weil es war einfach ganz viel Wind und es kamen Böen über diese Zuschauerflotte auch aus Strande rüber, wo voller Druck war. Aber das war bei Holcim eben nicht der Fall. Der war halt nicht in Luft und das sah man nachher auf den Videos. Das war also mit ein Grund, warum das Schiff halt stark angeluft hat. Und war das jetzt ein Fehler?
Gab es da ein technisches Problem, weißt du das?
Ja.
Es gibt eine Szene, ich weiß nicht, weil es ist ja einmal geschnitten und es wird immer rückgeblendet in diesem Video.
Ja.
Das weiß ich nicht, ob das dann kurz vor diesem Crash war oder ob es danach war. Da steht Kamaz unter Deck und versucht an einer Winch irgendwie eine Leine zu lösen. Er sagt immer, I can't ease. Ich kann das nicht, könnte keine Leine geben.
Ja.
Tim Krüger sprach von einem Überläufer, dann war ja auch irgendwie, war auch ein totaler Chaos. Das wurde ja übergehört, dann schickten sich alle Leute irgendwie WhatsApp rund um den Erdball und dann kriegte ich Fragen, sag mal, war das ein Überläufer, hast du es gesehen?
Habe ich auch gehört, ja.
Also ich hab's denn da, aber was ist denn, wenn die jetzt ein technisches Problem haben und dann praktisch schon ein bisschen anrufen, sind die dann auch schuld?
Ja, das ist genau, ich glaube, das ist der einzige Punkt, den die Jury jetzt bewerten muss. Wenn die dann anrufen, unkontrolliert und du, wie gesagt, ich würde jetzt sagen, bei 90 Grad Sonnenschuss, dann kann das Luftboot nicht unbedingt, oder wäre die Frage der Jury, muss ein Luftboot, das in dem Falle passiert, darf das so nah dran vorbeifahren? Bei den Bedingungen muss es nicht antizipieren, dass es so einen Sonnenschuss gibt. So, das wäre für mich die Sache, die jetzt quasi die Jury bewerten muss. Also muss man das vorhersehen, dass sowas passieren kann. Für meinen Geschmack ist es gar keine große Kursänderung gewesen.
Nee, so ein bisschen nur, ne?
Genau. Ja, genau, ne? Weil es eben nicht ein klarer Sonnenschutz. Wir wissen ja auch, alles als eine Fahrtenjacht oder auch andere Ruder haben die eben zwei Ruder, also auch ein Leeruder. Okay, es gibt auch Fahrtenjachten, klar, die haben auch diese Doppelruder-Konstellation, gerade auch deshalb, weil du bei Krängung mit dem Leeruder einfach dann länger Grip hast und auch länger Steuermöglichkeiten. Das ist die Idee bei den Imokas natürlich auch, dass sie bei den langen Foilpassagen und die meistens oft klappen, die auch das Luftruder dann ja hoch. Naja, und dadurch ist er gar nicht richtig komplett abgerissen. Die sind ein bisschen angeluft für meinen Geschmack. Und ich, und das sagt es ja, das ist für mich eigentlich der Punkt, egal was mit dem Kiel passiert oder nicht, die sind nicht doll angeluft für meinen Geschmack. Und deshalb würde ich jetzt so sagen, dass klar die Schuld bei Mapai, aller Grande Mapai liegt. Aber ich bin jetzt keine Jury und das natürlich ist das nie schwarz. Ich habe auch bei der letzten, letzte Protestverhandlung in England bei der Laser Euro habe ich auch irgendwie verloren und keine Ahnung, ich habe da kein gutes Händchen auch in meinen Protestverhandlungen, das ist immer, aber wenn es auch schwierige Sachen sind. Aber ich würde sagen, mein Regelverständnis oder das ist sicherlich der Rahmen, in dem die Jury nachher entscheidet. Ich sage aber, hat auf jeden Fall Beccaria größere Probleme, da ungeschoren rauszukommen, weil dazu kommt, finde ich, das ist auch ein Punkt, der wurde gar nicht so viel beredet. Also wir haben ja eben auch von dem Start der ersten beiden gesprochen, die sind ja Paprika, Kea und Biotin sind ja am besten weggekommen. Aber die Entscheidung vorher, warum der Start funktioniert, hat ja schon wirklich Minuten vorher begonnen, nämlich die Entscheidung, welche Segel setze ich. Die hatten alle volles Groß, aber komplett unterschiedliche Segelpläne. Und Boris hat auch den, was nennt sich das immer, Fractional Code Zero. Also das heißt, man konnte sehen, die Sätzen haben halt ihr Vorsegel am Bugspriet gesetzt, aber eben das es ging nicht dann, der Code Zero geht es ganz zum Top und der Fractional geht eben, setzt dann ein bisschen weiter unten an, unter dem Masttop, also ein bisschen kleiner. Dann haben aber die beiden, die am schnellsten loskamen, die haben nur die J2 gesetzt, also das viel kleinere Segel, damit, also gar nicht am Bugspriet. Und das hat gut funktioniert. Das Ding ist ja, wenn du auf die Foils kommst, das ist ja gut. Also du brauchst erstmal viel Segelfläche, um zum Foilen zu kommen. Aber wenn du dann auf den Foils bist, wenn du schnell bist, dann ist es schlecht, viel Segelfläche zu haben, weil die Segelfläche dann auch wieder Windwiderstand bietet. Insofern war das dann so, wie kommt man jetzt auf die Foils? Die haben ja so Windfenster, wo sie dann gucken, da ist die perfekte Segelwahl für. Und das war einfach schwer zu entscheiden, weil es kamen halt fette Böden rüber aus Strande, aus der Bucht, aber manchmal war es eben auch wirklich eher weniger Wind. Und insofern, das waren die beiden Segelwahlen, also J2 hatte, weil gerade wirklich starker Wind war, deshalb kamen auch die beiden ersten am besten weg. Dann dahinter diese Fractional Code Zero, der auch von den Kanadiern gesetzt wurde, von Boris und eben auch von Holcim. Und Alla Grande Mapai, die haben das noch größere Vorsegel, nämlich den Code Zero, den Masthead Code Zero, der bis zum Top ging vom Bugspriet. Und das ist natürlich dann, da wundere ich mich dann, also weiß man ja auch, wenn man am Limit ist mit dem Segelplan, dann hast du natürlich, sobald du anlufst, oder du hast weniger Spielraum zum Anlufen, weil dann läuft er dir halt aus dem Ruder, weil das ist natürlich eher kränkt, das Boot. Das heißt, du musst dann eigentlich tiefer fahren, um den Druck aus dem Segel zu bekommen und weniger Kränkung zu haben. So, und jetzt hat der Italiener aber, die konnten nicht tiefer fahren, weil ja eben die Boote in Lee waren. Und jedenfalls am Anfang hätten sie quasi mit dem großen Segelplan nach dem Start, wo sie nicht ganz pünktlich waren, hätten sie eigentlich nach meinem Geschmack etwas nach Lee abfallen müssen, weil wenn nämlich der Wind noch leichter gewesen wäre, dann hätte man Biotherm und auch Paprika Kea gesehen, die nur den J2 hatten, die hätten noch viel krasser angeluft, um eben den optimalen Windwinkel für ihr Segel zu finden. Und was wäre denn dann passiert? Masthead Code Zero gegen J2 hätte dann gestanden, hätte noch weniger in Luft überholen können, ne? Weil er dann einfach hätte wäre dann in die Bredouille gekommen. Ist so, ich habe es ein paar Mal jetzt bei den Donnerstag-Regatta beim Drachen, also ist vergleichbar, wenn wir teilweise so Anliegerstarts haben, weil da wird nie gegen den Wind gestartet, sondern nur zufällig vom NRV-Clubhaus, was gerade für Wind ist. Und dann hast du manchmal so einen Wind, wo die einen schon Spinnaker setzen auf den Spitzenkurs und die anderen nur mit Genua fahren. Das ist ähnlich schnell. Aber es ist total gefährlich, wenn du quasi in Louvre startest und willst, setzt den Spinnaker und dann kommt der in Lee von der Genua und der luft, nur mit dem Spiel kannst du nicht gegen den Wind fahren. Das heißt, wenn einer überlappt hat, dann luft er den einen halt an, da stehst du mit flatterndem Wind, Spinnaker da. Das kann man taktisch, strategisch nicht machen. Und das ist in dem Fall total vergleichbar. Deshalb war für mich der Fehler, nicht, es war nicht unbedingt ein Fehler, diesen großen zu setzen, wobei, okay, das mit der J2 war schon schneller, aber wenn man das den großen, das Risiko eingeht, diesen großen Segelplan, das hat ja dann auch nicht Beccaria irgendwie die Entscheidung getroffen, sondern Thomas Rouillon muss, weil der kennt natürlich sein Schiff, der ist damit um die Welt gesegelt bei der Vendée Globe. Der hat wahrscheinlich den Call gegeben. Ja, das kann man machen, das ist cool, weil da können wir wirklich diese Punkte vielleicht eingehen, gehen wir ein bisschen das Risiko. Aber dann fährst du nicht in Louvre über dieses Feld, sondern musst unten nach Lee, dann versuchst du einen Lee-Durchbruch zu machen. Das ist dann die strategisch beste Chance. Aber das, der hat, ist eben, war, ist dann eben nach Louvre gekommen. Und dann bist du natürlich noch anfälliger noch für so ein, sag ich mal, Louvre-Manöver, sei es jetzt absichtlich oder unabsichtlich, weil Holcim PRB hätte ja auch absichtlich anlouven können. Also in dem Maße, wenn einer in Louvre drüber fährt, dann, wie ich das eben schon sagte bei den Drachen, dann fängst du an, das Lehboot, das kleinere Segelplan gesetzt hat, das fängt dann anzulouven, damit er in Louvre eben nicht drüber kommt. Der weiß ja genau, dass wenn der mit dem größeren Segel anlouven muss, dann fällt ihm das Segel ein und dann kann der eben nicht das Überholmanöver fortsetzen. Insofern, das fand ich, ist der große Fehler gewesen. Ich weiß nicht, ob das auch in die Jury-Entscheidung mit einfließt. Also Fakt war ja einfach, ich glaube, so ist es nachher dann auch passiert. Die haben es ja einfach nicht gesehen. Ne? Also
das ist eine interessante Kamera, ist bei denen auf dem Boot, finde ich.
Ja.
Weil das ist, die haben das überhaupt nicht, ich glaube, die haben erst reagiert als, oder geschrien, als bei denen der Outrigger von Holz im Segel steckte. Übrigens muss man auch sagen, in der Szene, also erstmal zu dem, was du halt gesagt hast, wie unklar die Lage so war von den Windverhältnissen für die Segelwahl, das hat ja auch Auswirkungen gehabt auf die ersten Punkte oder überhaupt auf den Start und vielleicht auch den Sieger. Weil Richomme ja noch, Paprec Arcea, die haben ja noch ein Segel und Aufgerollte stehen lassen.
Ja, ja.
Weil sie nicht wussten, welches jetzt das ideale Segel ist. Da waren sie auf einen Segelwechsel vorbereitet.
Was die haben den Code Zero noch den oben auch als Rolle da vorgesetzt am Bugspriet. Ja.
Genau, und das hat denen wahrscheinlich die paar Körner gekostet und die paar Knoten gekostet am Anfang.
Ich habe es ein paar Mal geschrieben und da müsste man jetzt aber auch Klassenspezies wissen. Natürlich ist so eine aufgerollte Wurst vor dem Vorlieg der J2 ist nicht sehr strömungsgünstig, ne? Also da gibt es eigentlich Verwirbelungen und das ist also nicht optimal. Deshalb habe ich mir das jetzt so gedacht, weil Biotherm hatte, wie gesagt, den gleichen Sieg, weil die hatten eben nicht diese Wurst davor und Fakt war jetzt, der hat gesagt, nee, ich, auf jeden Fall, ganz klar, wir entscheiden uns für die J2 und hatten das Ding im Grunde nur an Deck liegen, aufgerollt. Ob das jetzt, möglicherweise war das jetzt der Unterschied, weil Biotherm ist ja in Louvre drüber genagelt über Richomme. Das ist der Unterschied, den ich jetzt gesehen habe. Ob das der Unterschied ist, kann ja mal natürlich auch sein, dass, was weiß ich, vielleicht haben sie das Foil anders angestellt. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, immer, warum ein Boot langsam ist.
Ja, aber wenn du so optimierst und wenn so viele kleine, kleinteilige Faktoren irgendwie echt einen riesen Unterschied machen, dann klar, ist natürlich so eine, also ich sag mal, ob es jetzt entscheidend war oder nicht, aber von Vorteil ist so eine Verwirbelung vorne, wenn du so eine Wurst stehen hast, auf garantiert nicht, weil sonst würden sie alle Würste da stehen haben. Und dann noch zum Anlufen von Holcim. Ich meine, wenn man das sieht, die sind ja nicht 90 Grad angelufen.
Nee, also eben, das meine ich. Ist kein Sonnenschuss für mich dann. Ja.
Nee, das waren, weiß ich nicht, ich würde sagen, ich bin jetzt Körper, also, weiß ich nicht, 10, 15 Grad, ein bisschen, weil sonst wären sie ja gar nicht parallel mit denen kollidiert, das sind sie ja fast, sondern dann hätten die ja frontal irgendwie mehr
dann
genommen.
Dann wären die quer 90 Grad rein, ne? Ja, ja.
Genau.
Ja, aber das ist vielleicht der Punkt. Ich glaube, das Problem war ja wirklich, dass sie so abgestoppt haben, ne? Und oben, der hatte halt beschleunigt und deshalb ist auch zu Kollision. Die sind ja nicht nur angeluft, sondern sind auch sehr langsam geworden und dadurch standen sie dann auch plötzlich im Weg. Aber wie wir eben schon sagten, also ich fand ja die in der Übertragung, sahen wir ja dann wieder plötzlich Beccaria, die also den Mund so aufgerissen hatte. Nein. Wobei ich finde auch, das ist gar nicht jetzt echt nicht seine Aufgabe. Der steuert das Ding. Der steuert eigentlich das an der Pinne entlang der Fäden, wie beim normalen im Vorlig der Genua oder des Code Zeros vorne. Und Ausguck halten muss anderer. Ich meine, okay, die sind zu viert an Bord. Da ist dann Rouillon, saß in Lee von dem Cockpit. Der muss eigentlich nach Lee gucken und sagen, ey, kommt da jetzt jemand? Das ist natürlich
Ja, vor
damals.
allem, wenn du so dicht aufeinander hoffst. Also,
Ja,
die
du
waren
weißt ja, dass da
ja.
jemand ist. Ne?
Ja, also, die waren jetzt
Hast du
nicht
nicht
wie
gesehen?
200 Meter auseinander.
Ja, nun,
Selbst dann.
da wurde ja auch viel drüber spekuliert. Ich glaube, das ist halt wirklich, das ist vielleicht auch ja, ein Vorwurf, keine Ahnung, aber wenn die krängen, die Imoca so stark und dann hängt die, so ein Code Zero, der hängt ja fast im Wasser, da siehst du nichts nach Lee. Das ist wohl ein generelles Problem. Da muss man sich vielleicht mal Gedanken drüber machen, weil wir hatten ja nun auch diesen Fall in uns, den Crash Guyot mit Eleven's Hour beim
Ja.
Ocean Race, ne?
Ja.
Das war ja da, wo man denkt, hä, Dutroux hat ja einen Blackout, hat der was genommen oder so? Der ist ja einfach stumpf auf Steuerbordbug, also ohne Wegerecht, in Eleven's Hour reingeknallt und der hat die auch nicht gesehen, obwohl ich auch, wo ich denke, hä, Alter, die kreuzen da, da waren nur fünf Boote dabei. Ja, du weißt doch, ob jetzt einer von den fünf Booten ist ja nicht wie bei jetzt hier, SailGP, wo irgendwie 12 Boote auch durch die Negen ballern mit Höchstspeed, Höchstgeschwindigkeit. Und dann ist dann plötzlich einer da, du verlierst ihn aus den Augen, du weißt es ja nicht. Aber wie auch immer, da war auch schon die Diskussion, wieso steht denn da nicht Sebastian Simon, der eigentlich da auch nichts zu tun hatte, dass du dann denkst, wieso steht der nicht mal auf der Bugspitze? Man sieht das ja oft so bei IRC oder ORC Regatten beim Start, da steht immer vorne auf dem Bug der Vorschiffsmann, der sagt dann auch den Abstand zur Linie. Oder ich bin ja auch lange Zeit Zwölfer gesegelt, da war immer einer vorne auf dem Tull, da siehst du auch nichts unter der Genua durch. Dann steht aber einer, wenn es dann knapp wird, vorne auf dem Bug. Und sagt dann an, guckt dann auch nach Lee und sagt dem Steuermann, wo er irgendwie hinfahren muss. Okay, aber da hast du dann auch ja, eine riesige Crew von 15 Leuten oder 12, 16, weiß ich gar nicht mehr, wie das beim 12er ist. Da hast du jetzt nur vier und zwei arbeiten unter Deck. Also das ist sicherlich eine Sache, die Ausguck, aber trotzdem, naja, kommt man wieder, weiß nicht, kommt
Dann
wahrscheinlich
muss man
wieder.
wieder das gute alte, das fände ich für dich auch super, ein super
Ja,
Job. Auch
ja.
so das gute alte Krähennest, weißt du, wo oben
Ja.
an der Masttop sitzt.
Nach oben rein
Wie war
hochgezogen, ja.
das? Die Öme.
Ja,
Das
ja, ja.
war
Stimmt,
immer.
stimmt,
Naja, wir
stimmt. Ja.
werden abschließend zu diesem Crash. Gib mal einen Tipp ab, die Jury. Was werden die
Ja,
entscheiden?
also genau, das ist ja noch jetzt, was ja wirklich interessant ist, dass es ja nicht nur ein Crash ist, wer Vorfahrt oder nicht. Und das war ja nachher auch beim Eleven's Hour Crash
Jetzt
der
kriegst du
Fall.
wieder richtig einen drüber,
Wieso?
weil du Vorfahrt schreitest. Es gibt keine Vorfahrt auf See, wenn dann wird dann der
Echt?
genaue KVR-Ausleger die
Oh, krass.
vorhalten. Ja, das kriege ich ganz
Es gibt
oft, habe ich
keine
das gekriegt.
Vorfahrt? Wieso? Wie heißt denn das?
Es gibt nur Ausweichregelungen, Kurshaltepflichten.
Ach Gott. Ja, okay.
Ja, genau. Wollte
Ja,
ich nur sagen, wollte ich
okay.
nur
Ja,
kommen rein.
das ist cool. Aber dann, also wenn jetzt wirklich die Jury eine Schuld ausspricht, dann ist das ja nicht nur der ist schuldig, ah ja, ist gut und dann fliegt er raus, egal, sondern wenn jemand quasi unschuldig ist in so einem Fall, wo auch ein Schaden passiert ist, ist auch immer ganz wichtig. Also mussten ja abbrechen. Also wenn die jetzt das Rennen fortgesetzt hätten, dann wäre es eine normale Protestverhandlung, wo vielleicht einer eine Strafe ausgesprochen bekommt, sei es eine Punktstrafe oder sich mit Kreisen bereinigt hat. Ich weiß gar nicht, ob es bei den Imokas da auch funktioniert. Dann gibt es nämlich eine Wiedergutmachung. Und damit hat ja auch Eleven's Hour das Ocean Race gewonnen, weil klar nicht schuld waren. Und das war eigentlich von vornherein klar, dass da für solche Fälle ist diese Regel mit der Wiedergutmachung da. Wir erinnern uns, sowas gibt es zum Beispiel beim SailGP hier nicht. Es gibt auch bei der Formel 1 sowas nicht. Die crashen sich und dann ist der eine schuld. Aber es gibt für den, der rausgekegelt wurde, gibt es keine Wiedergutmachung. Also es ist schon sehr fair dann beim Segeln. So, und in dem Fall kommt ja die Jury erst beim Ende der nächsten Etappe erst zusammen in Cartagena in Spanien und entscheidet dann. Das heißt, die, wenn jetzt, sagen wir mal, das Szenario Holcim wird in Anführungsstrichen freigesprochen von Schuld und Beccaria ist der Schuldige, dann gibt es eben so eine wahrscheinlich eine Wiedergutmachung an Punkten für diese erste Etappe. Und die orientiert sich dann, so hat jetzt die Jury jedenfalls auch schon gesagt, deshalb machen sie es nach der zweiten Etappe, an dem Ergebnis der zweiten Etappe. Das heißt, wenn die da Dritter werden oder so, dann ist die Möglichkeit, dann kriegen sie, weiß ich nicht, die Punkte für den Dritten eben auch für die erste Etappe. Und das ist natürlich eine Riesengeschichte für die gesamte Chancen bei diesem Rennen. Also dann sind es so, als ob sie ganz normal vorne gesegelt wären. Das ist so die Geschichte. Juventus eben aber eine, weiß ich, eine Teilschuld oder keine Ahnung, wenn es diese Wiedergutmachung nicht gibt, naja, dann war das natürlich für beide irgendwie doof. Ja, ich glaube, für Beccaria kann sich da nicht viel ausrechnen. Es sei denn, die sagen, nee, die sind absichtlich angeluft oder die hatten einen Fehler Beccaria konnte gar nicht ausweichen. Wenn das die Juryentscheidung ist, dann kann es sogar auch andersrum laufen. Dann kriegt er die Wiedergutmachung. Das sind so die beiden Szenarien. Aber ich finde ja, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Wie ist es denn eigentlich jetzt dazu gekommen? Also ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, tatsächlich über die Aussage danach von Beccaria, ne?
Ich weiß, was du meinst.
Ja, ja.
Also das finde ich auch.
Ja.
Also how unsportlich can you be, habe ich gedacht.
Ja. Oder? Ja, wir haben es tatsächlich gestern ja auch nochmal zusammengestanden mit dem Kollegen von Kieler Nachrichten und auch ja von der Ostsee-Zeitung, die haben es natürlich auch alle vor Ort verfolgt. Und das war auch ein Aspekt, ich weiß nicht, ob ich das auch geschrieben habe, aber unsportlich ist das eine, aber der Junge, der steht natürlich da auch unter Schock. Der ist, glaube ich, 33 Jahre alt, hat gerade das erste Mal sein neues Schiff übernommen, ist erstmalig Skipper. Rouillon ist dabei und jetzt passiert dieser Mist und dann bist du vielleicht auch jetzt nachher in der Bewertung kurz danach, muss man vielleicht auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Also der war richtig gestaunt. Wie gesagt, er hat gesagt, muss man dazu sagen, ja, das war jetzt alles doof.
Das wollte ich sagen, das war jetzt nach dem Rennen natürlich klar. Ja. Der war natürlich, es muss ja auch sagen, dass die davor das Rennen, das Course de Cups.
Ja. Ja,
ist ja nun mit dem Schiff, was er gerade gekauft hat, auch nicht so richtig gut gelaufen mit dem Fußbruch und sowas.
Stimmt.
Die waren dann auf dem letzten Zappen, waren die erst da und sowas. Ja. Also, ja,
genau.
Klar, dass dir natürlich die Nerven blank liegen.
Ja, ja.
Aber da musst du natürlich mit leben. Es ist so ein bisschen, kann man das vielleicht vergleichen, wie, weiß nicht, wenn die Fußballmannschaft 4-0 verloren hat und dann direkt noch schwitzend am Spielfeldrand der Trainer befragt wird und der schreit dann Skandal, wir sind beschissen worden.
Ja, ja, und scheiß Schiedsrichter und sowas. Ne?
Ja,
aber jetzt hat er, das muss man jetzt dazu sagen, genau, der hat ja dann gesagt, okay, ja, das ist doof vom Veranstalter und dieser Kurs, das war alles irgendwie viel zu eng und das kann man nicht machen, wir sind hier kein SailGP. Hat er recht, ja, ist kein SailGP. Also These war von ihm, also es ist einfach, war vorprogrammiert. Dafür sind die Boote nicht ausgelegt. Und er hat im Grunde damit ja dann auch Schuld, potenzielle Schuld von sich nehmen wollen. Das ist eigentlich immer schade. Also wir sind ja eben beim Segeln. Da findet man das selten, dass tatsächlich Skipper, ich weiß immer hier, gerade bin jetzt schon wieder SailGP, aber Tom Slimsky finde ich da immer gut, der ist mal der Erste, wenn ich crashe, ja, war mein Fehler, sorry, an die Crew auch und auch wenn es gar nicht sein Fehler richtig war oder es ist nicht so platt, aber man kann das eben kommunizieren, schon so, dass es irgendwie offen ist und einfach professionell ist. Und das war in dem Fall jetzt immer zu sagen, hey, der ist schuld, die Organisation oder der Wettverleiter ist schuld, das war viel zu gefährlich, der Kurs. Nein. Was man wirklich sagen muss, da hast du ja eben auch schon drüber gesprochen, diese zwei Punkte, ne? Also die dann für den Sieger am Kiel-Leuchtturm vergeben wurden. Das ist schon neu. Also das tatsächlich, dadurch wurde mehr Druck aufgebaut beim Start, weil eben, ich finde, 2 Punkte, das konnte ich erst gar nicht glauben, das ist auch, finde ich, ganz schön viel, weil ich meine, guck mal, dann ist der Erste im Ziel, hat 7 Punkte bekommen, ne? Also nach der ganzen Etappe, und dann kriegst du 2 Punkte schon für nach, weiß ich nicht, 5 Minuten Segeln in diesem Gate. Da ist schon eine Menge Druck dabei, weil ich glaube, jetzt im Nachhinein ist ja auch Boris ist ja quasi, obwohl die Zweiter geworden sind, sprechen wir gleich noch drüber, ist punktgleich mit Richomme, weil der 1 Punkt eben bei diesem Gate halt gewonnen hat und 2 Punkte wurden da vergeben. Also es ist strategisch, taktisch, die werden sich zusammengesetzt haben, was müssen wir machen beim Start. Ist es, du kannst nicht sagen, ich ignoriere das jetzt, ich fahre jetzt erstmal einfach mal spät los. Und das hat schon einen gewissen Druck da. Und ich fand auch, so wie sich jetzt ein Richomme positionierte, er hat wirklich toll da in Lee einen guten Lee-Start gefahren. Hat auch, ich fand ganz krass, wenn man das mal guckt, wie aggressiv der in dieser Lee-Position im Zweikampf mit Biotherm fährt. Der luft manchmal an und manchmal macht man das irgendwie so auch, um die Strömung am Ruder zu behalten. Er hat sehr aggressiv auch immer mal angedeutet, ey, ich luft dich hier gleich weg. Ne? Also das war ja genau so eine
Position. Ja, das war krass, ja.
Ne? Also der hat das richtig Gas gemacht und man sah ihn ja auch steuern. Ich meine, wir wissen ja auch alle, diese Imokas werden normal mit Autopilot gesehen. Da ist es gar keiner. Ich war sowieso...
Nee, die saßen alle auf der Südkante mit der
Pinne. Genau, war dabei. Ja. Weil das natürlich auch so, den Wind war verwirbelt über der Zuschauerflotte und es war nicht stabiler Wind. Ich habe zwar immer im Kopf, Autopilot ist immer besser als das, was der Mensch da schafft. Das haben ja viele erzählt, aber in dieser Phase dann eben nicht. Da fährt kein Autopilot. Und das heißt, sie haben da richtig Druck gegeben und er musste dann nachher, war Biotherm einfach schneller, ist drüber gebraten, hat diesen Zweikampf halt verloren. Aber das siehst du sonst eben nicht, aber eben wo du mit eingegangen bist, sag ich mal, dieses Risiko am Start, musst du jetzt schon gehen und man kann schon sagen, ich weiß nicht, ob das auch so gewesen wäre, wenn es diese Startpunkte nicht gegeben hätte. Ich glaube, es ist nicht ganz so aggressiv, aber du hättest jetzt auch nicht sagen können, Alter, ist noch 4 Tage zu segeln, ich komme da noch durch, also ich komme noch an den anderen vorbei. Das ist wirklich, wenn man sich auch diese Figaro-Rennen anguckt, das ist ja auch oft so eine Länge, 4 Tage, da wird gestartet, bis der Arzt kommt, auch obwohl das Langstrecke ist und obwohl es eben keine Startgate gibt, kurz nach 5 Minuten nach dem Start, das ist irgendwie Zusatzpunkte. Du musst bei so einer Flotte, auch bei 7 Boote, du musst da vorne dabei sein, weil das dann, da entscheiden sich Sachen, die eben schon der Erste kann für den frischeren Wind bekommen. Das sind teilweise so Sekundengeschichten, wo man dann immer sagt, okay, da kann eben schon ganz früh auch die Entscheidung für das Leck fallen. Also klar ist Speed eine Geschichte, aber es war so unterschiedlich, dieses Rennen. Also man kann dieses nicht außer Acht lassen und die Organisation hat jetzt natürlich schon durch diesen dann noch ein bisschen mehr Druck ausgeübt. Weiß gar nicht, ob das notwendig war. Ich fand es jetzt ganz spannend, aber ich fand, es war auf keinen Fall, fand ich jetzt gefährlich. Es war auch nicht so, dass die Zuschauerflotte in Louvre im Weg war oder dass man da hätte ausweichen müssen. Also das fand ich, natürlich sind diese Skipper, muss man auch sagen, die sind nicht geschult oder aus ihrer Vita meistens auch im Zweikampfbereich, wie jetzt, weiß ich, ein Olympiasegler oder auch die SailGP-Leute, dass sie sowas antizipieren, aber die müssen sowas drauf haben. Also ich weiß, ich bin ja auch mal Class 40 in Newport damals mit Mare gesegelt, mit Jörg Riechers, der sagte auch, ich brauche jemanden, der wieder ein bisschen erfahren ist im Steuern oder im Starten auch bei diesen Booten in einem kleinen Feldbereich. Und dann traf man da auf andere Oceanways, so einen Franzosen, der da fett mit Sponsor war. Und als der dann, man nennt das dann immer Round the Cans segeln, also um so Fahrwassertonnen, wurde dann vorher erzählt. Und was sie da teilweise auch für Regelverständnis oder wie weit die um irgendwelche Tonnen rumgefahren, da sieht man, da soll gar kein Vorbewusstsein, ist einfach eine andere Disziplin. Die können es dann bestimmte Sachen dann einfach nicht so gut und andere sind aber die Segler. Ich meine, auch Boris hat 505er Erfahrung, der hat ein Vita ein bisschen, der kann das eigentlich gut, aber ich weiß nicht, ob Beccaria hat da eben nicht so eine gute Vita. Ich glaube, Meyer und Richomme haben da auch schon. Also die können, sind einfach breiter aufgestellt und das musst du einfach mit drauffahren. Auf dem Raumschutzkurs musst du was wissen, was Le von Louvre ist, musst einen Zweikampf führen können. Also das, wenn es.
Aber ja. Ich frage mich gerade für Skipper-Fähigkeiten. Oder
ja.
Ich gucke gerade, weil, um das mal abzuschließen, die sind ja jetzt auf dem Weg nach Portsmouth.
Ja.
Und ich habe gerade mal. Gute Überleitung zum kleinen Werbeclip jetzt gleich.
Ja, gut.
Auf Orca geguckt, wo eigentlich Holstein PRB rumsegelt. Die kann man ja suchen auf der App.
Stimmt.
Die sind mitten im Verkehrstrennungsgebiet, so auf der Höhe von Ramsgate. Mhm. Da bin ich auch schon durch. Die kreuzen, was du überhaupt nicht darfst.
Ach, krass.
Ja, geil. Jetzt spielt dir gleich mal ein Bild.
Ja,
mit 2,3 Knoten, Holstein PRB Solo Sail.
Ja.
Segelt 45 Grad, kreuzten die vorm Wind schön durch das Verkehrstrennungsgebiet, was du nur parallel oder nur 90 Grad, du darfst doch gar nicht segeln.
Ja, hier sitze. Hast dich schon erwischt, ja.
Ja, und dazu ist ja auch Orca gut. Man kann ja da sich die auf AIS-Daten
angucken. Ja.
Und jetzt machen wir kurz Orca.
Eine kurze Werbung für unseren Podcast-Partner Orca. Überlegst du auch schon länger, ob du beim klassischen Kartenplotter bleiben oder doch auf Tablet und App umsteigen solltest? Dann schau dir mal Orca an. Das Navigationssystem für alle, die heute modern unterwegs sind. Orca ist so einfach zu bedienen wie dein Smartphone und trotzdem so leistungsstark wie ein Plotter. Im Zentrum steht der Orca Core, ein smarter GPS-Empfänger und Sensor-Hub, den du ganz easy mit dem NMEA 2000-Netzwerk deines Bootes verbinden kannst. Damit holst du dir Daten wie Tiefe, Wind, AIS und mehr direkt in die Orca-App auf Handy, Tablet, Desktop oder sogar auf deiner Smartwatch. Und wenn du einen Autopiloten hast, kannst du den direkt aus der App steuern. Orca hat übrigens auch ein eigenes Tablet am Start, das Orca Display. Wasserdicht, lesbar in der Sonne, hitzefest und es liegt kabellos in der Halterung. So behältst du jederzeit die Kontrolle, egal bei welchem Wetter. Ob du gerade deine Route planst, unterwegs navigierst oder einfach nur deine Instrumente im Blick behalten willst, mit Orca wird das alles ziemlich entspannt. Probier die App doch einfach mal kostenlos aus auf getorca.com. getorca.com. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und damit ist die Werbung zu Ende.
So, da sind wir wieder zurück. Dank an Orca, unseren neuen zweiten Partner neben Boat 24. Toll, dass ihr das hier alles so ermöglicht.
Mhm.
Jetzt lass uns mal auf das Rennen. Ich meine, das Rennen ist ja eigentlich relativ schnell erzählt. Also die sind oben ums Garn rum. Es war ein komischer Wind, teilweise gar nicht. Zum Teil sind die zurückgesegelt. Dachte man halt die Strömung. Aber entscheidend wurde es dann ja erst kurz vorm Ziel. Es hat sich ja eigentlich die ganze Zeit nichts getan, ja. Also vorne war Biotherm.
Ja.
Patrick Ake dahinter. Man geht es ja immer auf drei die ganze Nordsee runter. Dann die Kanadier und dann Amala mit ein bisschen Abstand hinterher. Das war auch abzusehen natürlich bei dem Wind. Jetzt sagen wir mal, warum wurde denn vorn, du denkst so, die sind gleich da. Also Biotherm, die erste, und auf einmal werden da Tonnen ausgelegt. Und die müssen noch mal irgendwie ein paar Mal Kreise drehen. Warum wurde das gemacht? Weißt du das?
Ja, das wurde wirklich gemacht, damit die nicht im Dunkeln da ankommen. Damit es im Zielort Zuschauer gibt. Damit die medial das besser vermarktet werden kann, als wenn da irgendwelche Boote einsam in der Nacht irgendwie ankommen. Das ist halt so ein Empfang. Wie Kiel. Etappen, okay, war jetzt Startort, oder was, ist ein bisschen einfacher, aber wenn du Zielort und Startort bist, dann willst du beim Ziel eigentlich auch ein bisschen Action haben. Und da haben sie 60 Meilen, irgendwo habe ich auch 70 Meilen gesehen, einfach eine Schleife davor gelegt, damit die nochmal zur besten Sendezeit da irgendwie ankommen.
Ich meine, da wurde sich jetzt viel drüber aufgeregt, aber
Ich denke, naja, gut, da muss man auch Verständnis für haben, klar, weil stell dir vor, die segeln und keiner geht hin.
Ja.
Dieser alte Spruch. Und stell dir mal vor, ich meine, das wäre das Gleiche, wenn die in die starten ja auch nicht in Kiel um 4.35 Uhr morgens.
Sondern ja, aber
die starten ja zur besten Sendezeit.
Richtig.
Klar, das ist natürlich auch wichtig, weil ohne Zuschauer, ohne Sponsoren, ohne Medienwirksamkeit wird es diese ganze Nummer, wird es auch keine Bondée geben. Also irgendwann würde das alles, die brauchen natürlich Geld, um sowas durchzuziehen. Und das Zuschauerinteresse, die Medienwirksamkeit, die Reichweite ist halt deren Währung, deshalb müssen sie es so machen. Es hat halt sportlich, ist es so ein bisschen, ja, wenn man jetzt sagt, so, es hat ja auch noch Auswirkungen gehabt auf die, auf den zweiten oder dritten Platz, muss man auch sagen, diese Schleife. Mhm. Was es für einen sportlichen Wert hat, bei einer Offshore-Regatta, nochmal davor so eine kleine Club-Regatta zu segeln mit so ein paar Tönchen. Weißt du, was ich meine? Da muss man sich jetzt hinterfragen, aber wie willst du es anders lösen? Also kannst du
das irgendwie. Ja, doch, das kannst du anders lösen. Du kannst das nämlich im Endeffekt, kannst du sagen, machen wir nicht, weil es ist eher, ehrlich gesagt andersrum. Es ist schon, ja, man könnte es jetzt positiv sagen, es ist eine Revolution im Segelsport. Es wird nicht gemacht, weil aus gutem Grund. Du kannst ja nicht sagen, also eine Bahnverkürzung gibt es, weil wenn die Bedingungen wenig Wind sind, also da muss jeder darauf vorbereitet sein, dann hat man aber ja auch schon eine Strecke abgesegelt und kann nicht sagen, okay, wenn wir jetzt noch eine Stunde länger gesegelt wären, hätte ich den überholt oder so, sondern man, das ist sportlich akzeptiert, auch wenn es hart ist. Ich habe auch, ja, was komme ich gerade schon wieder, meine Contender-WM, die spukt immer noch in meinem Kopf rum, da hatten wir auch einen Start. Ich meine, ich lag wunderschön an der Spitze, aber dann blieb die Ora eben aus. Dann sagst du, man kann eben nicht mehr segeln, dann wird abgebrochen oder es wird eben, man hört auch so, hätten sie die Wettverlänge nicht auch verkürzen können? Nein, hätten sie nicht, der Wind war einfach weg, da konntest du gar nichts anderes machen. Aber es gibt natürlich so Entscheidungen von der Wettverlänge, wieso fahren sie, die sind knapp vom Ziel, wieso machen die dann nicht eben noch eine Bahnverkürzung? Und da muss jeder Segler mit rechnen, da muss er auch psychologisch mit klarkommen. Aber Bahnverlängerung habe ich noch nie von gehört. Also das heißt ja eigentlich, also irgendjemand bei der Wettverleitung fällt ja dann die Entscheidung, jetzt unabhängig von Marketing oder Medien, guck mal, da ist jetzt liegt jetzt einer vorne. In dem Fall war es sogar eine Veränderung, weil nämlich um Platz 2, oder sagen wir mal um Platz 1, Biotherm kommt jetzt an, ist unten, ist Erster, mit einem riesigen Abstand, dann kommt jetzt riesige Flaute, was wir alle schon hatten, auch beim Ocean Race, Strömung ging an und die anderen kommen von hinten auf, fahren vorbei. Das ist, im Grunde gibt es das beim Segelsport. Das ist eine sportliche Verfälschung, dass dann irgendwer einer sagt, der ist jetzt zwar Erster, aber lass den mal nicht ins Ziel fahren, lass den noch mal ein paar Schleifen fahren. Naja, und dann fährt nachher einer noch mal irgendwie vorbei. Also eigentlich musst du dich darauf vorbereiten können, wie der Kurs ist. Ist jetzt meine Ansicht als Regattasegler. Und das ist wirklich eine Grenze, finde ich, überschritten, mit wo Medien und Marketing eigentlich den Sport verfälschen. Ich finde es...
Ich meine, man könnte es natürlich so machen wie bei der Vendée, wenn da einer nachts ankommt. Dann kommt er nachts an, aber dann fährt er halt morgens. Das geht ja auch der nicht mal auf.
Ja, das ist aber auch... Genau, das ist ja nicht sportlich, das ist ja nicht in dem Rennen, sondern die haben ja gesagt, der bleibt dann auf See und dann kommen, haben
genau,
die
ja im
Final,
ja auch können, im
genau, dann hast du natürlich nicht den sportlichen Wert, ist ja auch egal, bei einer Vendée ist natürlich auch was anderes, weil dann wollen sie, hat einer die Welt umsegelt, ne, und da geht es jetzt aber wirklich rein sportlich, wer ist Erster, Zweiter, Dritter, und dann sagen sie, also das war ja nun, Biotherm war Erster und auch, muss man ja viel mehr jetzt noch drüber sprechen, über Paprika Kehr. Ich meine, ich habe da noch nichts zu gehört. Im Endeffekt ist es auch eigentlich nicht relevant, weil die Skipper und die, im Vorfeld gibt es ja die Sailing Instructions oder es muss da irgendwo drin stehen. Okay, es ist, die Möglichkeit besteht, genau wie bei der Vendée hatten wir ja schon drüber gesprochen, da gibt es dieses Ice Skate. Es wurde ja auch, da wird quasi der Kurs verändert während des Rennens. Hast du normalerweise auch nicht, aber da hast du wenigstens ein sicherheitsrelevantes Argument. Hier hast du jetzt einfach ein Argument für die Medien. Also das finde ich schon eine Veränderung.
Die Medien sind natürlich auch die Sponsoren. Ne? Also,
ja, richtig. Alles,
ja, es ist halt auch schwierig.
Richtig. Genau.
Es ist halt schwierig zu machen und
richtig.
Also umzusetzen. Klar, ist natürlich auch blöd, wenn die dann irgendwie morgens da um, weiß nicht, 3.20 Uhr anlegen.
Ja, ohne Frage.
Und keiner ist da. Das ist klar.
Aber sportlich, egal. Es war ja in dem Fall jetzt nur so, dass Paprika Krieger lag vorne. Wenn es sein Ziel gewesen wäre, wären die Zweiter jetzt fertig, ne? Und dann haben sie, nee, okay, die Entscheidung, die fiel ja, glaube ich, dann Mittwochabend, so wie ich das verstanden habe, von der Rennleitung, von der Wettfahrtleitung, und dann konnten sie sich ja auch irgendwie darauf vorbereiten. Und aber eigentlich wären die Zweiter gewesen und Malizia halt Dritter, wenn sie direkt ins Ziel gegangen wären. Egal, kann man wahrscheinlich so machen.
Ja. Ein berühmter Fußballtrainer hätte gesagt, hätte Ankerkette.
Ja, ist ja richtig. Nee. Aber man muss ja sagen, es war ja einfach auch der spannende Aspekt dann im Nachhinein. Vielleicht nochmal zum Rennen kurz. Stimmt, Biotherm lag ja am Anfang vorne, war relativ langweilig, weil sich in den Positionen nichts getan hat. Aber es war im Endeffekt auch spannend. Man wusste nicht, also bei dem Starkwind, wir haben ja vorhin dann spekuliert, wer ist denn eigentlich Favorit? Und da würde man schon denken, bei dem Vollbedingungen am Anfang, dass dann der Vendée Globe Zweite, nämlich Richomme, mit seinem Schiff da Vorteile hat, gerade bis Skagen hoch bei dem Starkwind. Aber nein, Biotherm, ich meine, Meyer ist Fünfter, glaube ich, geworden, ne? Bei der Vendée Globe auch schnell, aber der war, wenn du dich erinnerst, Ocean Race, beim Ocean Race ist er ja chancenlos hinterhergeeiert hinter dem ganzen Feld. Und jetzt segelt er da echt auf Augenhöhe. Und das hat er selbst auch nochmal gesagt, es geht ja dann wirklich jetzt auch darum, wo hat jedes Schiff so seine Vorteile, seine Schokoladenseite. Beim Vollen sagt er, ja, war Paprec Richomme schon fast vorbei. Und dann wurde der Wind aber bis nach Skagen hoch ein bisschen spitzer. Und das sagen alle wohl, gerade Biotherm ist einfach ein sehr schnelles Schiff am Wind. Und wenn es eben nicht volle Pulle Welle gegen angibt, und das war da natürlich irgendwie nicht, dann ist das Ding einfach schnell. Und es hat da wirklich seine Vorteile ausgespielt und ist dann auch nach Skagen rum. War ja ein lange, lange Kreuz, ganz hohe Anbindvorteile. Und da sagen alle, ja, das Biotherm auch einfach schneller, hat da Vorteile. Und dieser kleine Vorsprung, der hat dann nachher dann ja auch dazu geführt, die sind dann, klar, muss mit der Tide hin und her, da sind sie auch zurückgetrieben und waren immer ein bisschen eher, war ja ein Gegenwindrennen dann bis nach England, und natürlich bei Gegenwind kommt der frische Wind immer von vorn, obwohl er auch teilweise weg war, ist er nicht von hinten eingesetzt, weil dann wäre das für die Überholer oder die Verfolger natürlich besser geworden. Wir kamen immer von vorn, die haben immer ein bisschen eher den Wind bekommen, waren bei leichtem Wind auch ganz gut. Also das war dann so das Rennen, so dass sie einfach dann auch weggefahren sind, und was eben aber mit dem Boot auch zu tun hatte. Und ich dann
habe gelesen, ja. Sam Davies ist beim The Ocean Race bei dir mitgefahren, ne? Auf Biotherm, ne?
Ja. Ja, richtig.
Und die hat, das fand ich so lustig, die hat gesagt, sie hätte, das wäre furchtbar gewesen, die hätte dann nicht so gut schlafen können. Weißt du warum?
Nee.
Nicht, weil das Boot so laut war, sondern weil die Stimmung so gut war. Die haben sich immer totgelacht. Die sagte, ich bin immer wegen dem Lachen. Der Pomelian muss ziemlich lustig sein. Aber auch gestern irgendwie vorgestern bei der Zieleinlauf.
Ja.
Es war aber relativ angespannt. Die haben wirklich gewartet, bis sie über die Linie waren.
Obwohl
das war das Safer. Aber lustig, Amelie Grassi saß da in Barfuß beim Zieleinlauf bei so einer Offen. Da weißt du auch, wie das mit dem Wind und dem Wetter da war. Klar. Aber ich finde es ja cool. Also es ist ja cool, das gönne ich dem, irgendwie den ersten zu machen.
Ja.
Ich meine, die haben natürlich Chancen, weil diese Windbedingungen, sagt er ja selber,
ja.
Können wir bei diesem Rennen auch öfter mal haben. Also dann sind die gut dabei. Genau. Ist ja auch im Vorfeld schon so eingeschätzt worden, weiß ich auch bei dem. Das hat Simon auch gesagt, ne, dass Biotherm extrem stark sein wird.
Wir hatten auch Holzim auf dem Zettel, die sollen wir auch ganz gut sein. Wobei ich muss sagen, lustige Stimmung. Das war, glaube ich, dann auch beim Ocean Race auch so, weil sie vielleicht auch chancenlos waren. Also der ist ja da wirklich.
Vielleicht,
genau. Der ist ja da wirklich mit heißer Nadel gestrickt, da überhaupt an den Start gekommen, hatte alte Segel, die hatten immer nur mal eine Chance, erinnere ich mich noch, wenn bei ganz leichten Wind sie ihren großen Spinnaker setzen konnten, weil dann waren sie nämlich tiefer und schneller. Das war immer ganz lustig. Die anderen haben den gar nicht so an Bord gekriegt. Ich glaube, Boris hatte auch noch bei diesen gepunkteten Spiel. Aber Biotherm war dann eben so eine Stelle. Und das war die einzige, wo sie eigentlich, die haben auch eine Etappe, haben sie, glaube ich, sogar gewonnen. Erster, zweiter oder bei wenig Wind. Naja, und jetzt ist es ein komplett anderer Modus. Sie haben eine richtig top Crew, also auch nominell und auch Wir haben eine ganz andere Vorbereitung gemacht. Die sind ja Gotland rund gesegelt. Weißt du, glaube ich, hat es überhaupt jemals mal ein Imoca gesegelt? Also schon in der, sag ich mal, hat auch mit dem Sponsor zu tun. Dann haben wir auch schon drüber gesprochen mit Biotherm. Der hat irgendwie internationaler Anspruch da.
Ja, Gutschalt, Grassi und wer ist noch? Das ist schon.
Noch einen, der das Schiff da, der nicht so ein Big Name ist, aber der genau, der einer von den Technikern. Aber genau, Gutschalt, großer Name, der Aufsteiger des letzten Jahres. Und jetzt, ja, finde ich auch, genau, barfuß hin und her, aber du hast sie nicht jubeln sehen. Und das ist das gute Stimmung, ja, aber das ist schon einfach eine krass professionelle Stimmung. Du siehst nie jemanden, wenn du am Anfang einer Etappe und sagst, oh, geil, wir haben alles gewonnen. Und klar, wenn das jetzt so ein Millimeter entscheidend ist, aber du siehst, die wissen genau, beim nächsten Mal kann das auch anders sein. Beim Segeln ist es manchmal so. Also mega professionell. Naja, und um die Performance, um das nochmal zu sagen, also für den hat dieses Rennen eine ganz andere Bedeutung als auch für Malizia. Das ist ja für Boys, das ist das letzte Rennen auf dem Boot und bla bla. Und die anderen sind auch alle so in der Endphase und holen da andere Leute irgendwie drauf. Aber für den, ich will nicht sagen, der segelt um sein Leben, aber Biotherm, muss man wissen, der Sponsorvertrag zum Ende des Jahres läuft er aus. Das heißt, der bewirbt sich jetzt um die Fortsetzung seiner Karriere. Alle anderen sind jetzt gerade am Anfang und haben Neubauprojekte und alles in der Pipeline. Bei dem läuft das jetzt gerade alles krass aus. Der ist ja auch nur so gut geworden, weil ihm dem ist ein Foil abgebrochen bei dieser New York Vendée oder Vendée New York bei dem Rennen. Dann hat er irgendwie mit einem Foil wieder zurück überführt, war eigentlich vom Aus, konnte Vendée Globe gar nicht fahren. Dann hat er gesagt, scheiße, wir können jetzt auch nicht nur eins irgendwie dran bauen, hat komplett Neubau der Foils bis zur Vendée in Auftrag gegeben, hatte keine Kohle, Biotherm hat es nicht bezahlt, sondern hat dann, weiß gar nicht, was das für Banken immer sind, aber hat ein Darlehen aufgenommen, ist ins persönliche Risiko gegangen, hat von Sam Manoir die Foils machen lassen, die dann auch, glaube ich, sind auch die Foils, die Boris gemacht hat, also eher so diese geschwungenen Foils. Danach ist das Schiff echt schnell geworden, also hat deshalb auch die Vendée Globe echt gut gesegelt und jetzt läuft der Vertrag aus und die haben quasi vor dem Ocean Race Europe jetzt noch neue Segel bestellt, ich glaube 3 neue Segel, also die haben richtig dann nochmal investiert, haben die Foils optimiert, hat in die Crew, ich meine Sam Gutschall, der bekommt auch Geld dafür, der macht das jetzt nicht aus Spaß und das ist wirklich ein ganz wichtiger Meilenstein in seinem Projekt, auch um die nächste Vendée Globe noch mal fahren zu können. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob es auch, wenn du da hier den Kanadier siehst, der ja eigentlich nominell auf dem schnellsten Imoca der Welt segelt, der Rekordbrecher mit Sebastian Simon und die X-11th Hour, und das hat er ja übernommen. Und dann siehst du die, wenn die Drohne haben steigen lassen mit der, klar, ist das, die Segel sind alle neu gebrandet, aber siehst du von der Genua.
Das alte Segel, ne?
Ja, oder? Das Achterlieg, wie so propellermäßig, blattert die ganze Zeit. Das ist wahrscheinlich, ja, das Segel, was um die Welt gesegelt ist und vielleicht auch schon zweimal, na, wahrscheinlich nicht, als Simon wird schon neue Segel gehabt haben, bevor er die Vendée Globe gefahren ist. Aber für den ist das ein Start. Weil es wundert ja auch einen, mein Gott, das ist ein schnelles Schiff, die sind auch gute Leute ja eigentlich drauf, aber der ist ja nun eigentlich auch chancenlos hinterhergefahren aber das ist dann schon eine andere Geschichte halt, ne? Also es sind zwar die gleichen Boote, aber im Detail liegt da schon ein Unterschied. Und deshalb ist im Endeffekt, ja, Biotherm ist ja vorweggefahren und sind dann auch in den Loop gekommen. Das einzige spannende Sportliche war ja dann eben wirklich dieser Zweikampf mit Paprec, Akea und Malizia, ne?
Ja, nochmal zu dem Segel bei, da sollte man auch drauf achten, wenn man sich ein Boot kauft, zum Beispiel bei unserem Partner boat24.com, BOAT24.
Stimmt.
Auch mal fragen, man kann die Leute kontaktieren über die Plattform und fragen, wie denn das mit den Segeln, ob die noch in Schuss sind. Das hat er wahrscheinlich vergessen.
Oder Leechline ziehen, habe ich immer gedacht. Ich weiß gar nicht, ob die da sowas so, es gibt da im Achterlieg oft so eine kleine Leine, so eine Mini-Leine. Dann hast du zwar so eine Kralle drin, aber ich glaube, das haben die bei den Segeln gar nicht. Manchmal kann man so Segel nochmal retten, damit das nicht so ballert. Das nervt ja unendlich, aber ist auch nicht schnell. Aber in dem Fall war das so. Aber ja, aber wie gesagt, Malizia und Richom komplett auf Augenhöhe. Und das muss ich sagen. Wir haben ja eben
wollte ich jetzt sagen, lass uns mal als führender deutscher Segel-Reporter-Podcast.
ja. genau.
über Maliziere sprechen.
Ja.
Cooler Move, muss man sagen, zum Schluss, ne?
Ja, und du hast ja eben auch angedeutet, Start war ja irgendwie doof. Ich hatte ja vorher noch mit Boris gesprochen, hat er relativ klar gesagt und die haben genau Strategie, was er beim Start machen muss, wann er auf welcher Seite steuert, wann Justine Metro auf der anderen Seite sitzt. Ich fand, das war alles sehr, sehr gut schon vorbereitet, wie man das eben macht.
Kann ich was Lustiges einwerfen?
Ja.
Ich meine, in Zeiten, wo wirklich in den sozialen Medien gerne mal von, weiß ich nicht, von Hölzmann auf Politik hier gekommen wird. Es wird ja immer irgendwie, muss ja, egal zu welchem Thema, irgendwann grätscht immer einer politisch rein. Es gab auch, ich habe ein paar Mal gelesen, der Grund, warum Malizia so schlecht war beim Start, habe ich 3, 4, 5, 6 Mal gelesen, war was? Der Bürgermeister von Kiel, Ulf Kemper, der ja vom Bord gesprungen ist. Weil die den mitschleppen mussten. Deshalb waren die viel zu langsam.
Aber der ist doch vom Bord, der ist doch vom Bord gesprungen, dann kann er das
ja. Ja, aber das wäre viel zu schwer gewesen dann und dann bist der vom Bord springen, dann haben sie halt alle vertüdelt. Ist es so geil, oder? Ich meine,
nicht schlecht, ja.
Immer findet man was. Okay. Aber ja, weiter du.
Aber die, genau, also ich glaube, die hatten schon einen guten Plan gemacht und Boris kann das ja, hat ja auch schon gute Starts gefahren. Irgendwie war ein bisschen, aber ja, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich doch ein Timing für. Sie haben dann gesagt, genau, irgendwann am Anfang hatte Will gesagt, es gäbe irgendwie mit der Windstrommel, da gab es ein Problem. Boris hat nachher dann, oder in den Pressemitteilungen stand nachher, dann der Förler hätte nicht funktioniert. Ich meine, vielleicht war das die Verbindung Winch mit Förler. Keine Ahnung. Jedenfalls haben sie gesagt, gab ein technisches Problem, hat zu dieser Verspätung geführt. Ist natürlich mega nervig. Auch ein technisches Problem ist ja doof. Also es sollte eigentlich nicht passieren. Wieso passiert das bei so einem 4-Tage-Rennen? Oder wo du ja zwei Punkte einzusammeln gibt. Also das ist auch kein, ist passiert, ist doof gewesen und hat dann, weil gerade vor den heimischen Zuschauern wollte er natürlich auch da Gas geben und er hat auch nicht die zwei Punkte da einfach so liegen lassen. Also da hätte er sich bestimmt einen besseren Start gewünscht, was er zum Beispiel, ich habe ja oft schon erzählt, dass das geht ja. Vonnie Globe war sensationell, was er da irgendwie gemacht hat. Perfektes Timing und dann auch in Lee vor dem Feld, auch wenn es nachher dann anders gekommen ist. Das hat aber andere Gründe gehabt. Aber ja, das ist eigentlich mega doof halt angefangen. Und dann fand ich aber wirklich nach Skagen und wir haben sich ja richtig den Gegner so zurechtgelegt und haben auch, klar, einmal auch. Also sind denen ja hinterhergefahren, Paprik Akea, nachdem die abreißen mussten zu Biotherm. Und denkst ja auch, okay, irgendwann, wann kommt denn der Angriff? Bei dem leichten Wind, also haben wir auch schon einige Leser gefragt, hey, ihr habt doch immer gesagt, Malizia ist so langsam bei wenig Wind. Malizia ist langsam in so einem wenig Windbereich, wo andere schon anfangen zu surfen, nicht richtig zu foilen, sondern wo die Strömung schon hinten am Wasser, am Heck quasi abreißt, wo man merkt, es wird so schneller. Da zählt im Grunde die Wasserlinienlänge, was zum Beispiel Akea total gut kann, oder Paprik Akea, also Richom, das Schiff ist da besonders schnell und fängt dann auch relativ schnell an zu foilen. Die Malizia hat einen relativ, was sagt man, Kielsprung, also eher so bananenförmig, kommt dadurch mit dem Bug mehr aus dem Wasser und hat weniger benetzte Fläche. Hat weniger, also man hat auch schon gesagt, ja, Länge läuft normalerweise, aber eben nicht bei so ganz leichtem Wind. Da geht es dann darum, welches Boot klebt mehr im Wasser. Und da ist Malizia wirklich stark, weil sie eben nicht so viel benetzte Fläche hat und ist dann, und das war ja wirklich in dem Bereich, so um 8 Knoten Wind, wo sie, klar, sind auch zurückgetrieben, aber das Schiff war einfach einen Tick schneller als Akil. Das heißt, sie sind langsam raufgefahren, hatten dann einmal auch so ein bisschen Glück, weil eine Winddrehung, die die mussten ja quasi irgendwann sind in den Kanal gekommen und mussten dann kreuzen und von links nach rechts bis zum Ende, also bis zum einmal entweder auf der rechten Seite war dann Land und auf der linken Seite war das Sperrgebiet, wo in diesem Rahmen konnten sie nur kreuzen. Naja, wenn der Vordere, also der Paprik als erster, der kam da irgendwie an, musste zwei Wänden mehr fahren, musste einmal quer die Strecke fahren, mehr als Malice, weil als sie ankam, hatte der Wind nach rechts gedreht und die konnten einfach die Strecke weiter geradeaus fahren, ohne kreuzen zu müssen. Das ging so um zwei Wände, das war eine, also eine krasse Abstand, das kannst du nicht vorhersagen, das kannst du dir wünschen, aber hat dann geklappt. Dann war sie plötzlich in Schlachtdistanz, wirklich hinten dran. Und dann ist die Frage, wann machst du jetzt den Move zum Überholen? Gehst du jetzt so schon, also versuchst du dann irgendwie einen Split zu generieren, kannst ja nicht nur hinterher fahren. Wann machst du das? Bist du geduldig bis zum Ende oder machst du das jetzt bei der nächsten Wende? Weil sonst kann sich der Vordere ja immer davor legen und du kommst nicht vorbei im Direkten. Und da sind sie, haben so ein paar kleine, ich fand, aber es sah jetzt so aus, haben da wirklich sich den Gegner so ein bisschen zurechtgelegt, haben ein paar Mal dann auch, also Pubbreak hat man gesehen, da sind ja, ist ja immerhin hier, ich finde ja, bin ein großer Fan, Michael würde das direkt, Miku wird da schon wieder den Daumen, ah, du bist ja der Fan von Billy Gory, ja, das ist der Navigator von Richomme, der auch schon zweimal Ocean Race gewonnen hat und so ein bisschen im Hintergrund steht, aber das ist, muss ein genialer Typ sein und da denke ich immer, wenn der ist teilweise zuerst weggewendet und dann ist Malizia musste hinterher, also wenn der Vordere nicht deckt, sondern quasi sagt, nee, ich weiß es besser, mir ist es egal, wer da hinterher fährt, dann ist das immer schon eine Ansage und dann sagst du als Verfolger nicht unbedingt, okay, ich fahre jetzt einfach mal den Split, sondern musst ja schon irgendwas sehen, um da hinzufahren und da haben sie sich so mal so kleine Splits, haben sie angetestet, haben sie tatsächlich die ersten zwei, drei Angriffe haben nicht funktioniert. Einmal haben sie krass verloren. Was ist krass, das ging dann immer um zwei Meilen oder so, wo man dachte, das ist es jetzt schon. Aber, und das ist ja selten dann der Fall, eigentlich schien das Ding schon entschieden, bevor sie da zu diesem Loop kamen, also zu Ungunsten von Malizia, weil da waren sie schon, glaube ich, immer noch zwei Meilen hinter. Und dann kam aber eben dieser Vorwindkurs, das war ja dann so ein Up and Down, den sie da ausgelegt haben. Ich weiß gar nicht, ob sie da richtige Tonnen ausgelegt haben oder ob sie da um Fahrwassertonnen da oder vorgesiedelt. Das ist mir immer nicht so klar, ob sie. Aber auf jeden Fall wurde dieser Loop da definiert. Es waren sogar 3 Tonnen, um die sie so mussten. Und das war jedenfalls ein langer Vorwindkurs. Oh, und dann mussten sie wieder zurück. Und auf diesem Vorwindkurs ist dann der entscheidende Split passiert. Da lag Paprik Akea davor. Für mich sah das so aus, dass sie in so eine Rechtsdrehung reingefahren sind. Und wenn vorwind der Wind nach rechts dreht, dann willst du auf der rechten Seite sein, willst dann halsen und dann kannst du auf dem anderen Bug tiefer fahren. Und in dem Moment ist aber, also es sah so aus, ob die in Rechtsdrehung sind. In dem Moment ist aber Malizia gehalst. Und ist quasi, in die vermeintlich falsche Richtung gefahren, wenn für einen Rechtsdreher, aber war dann eben nicht so. Es kam eine Linksdrehung und dazu, das hat nachher der Boris nochmal erzählt, dass der Winddreher war das eine. Das andere ist aber, die haben eben, wo wir eben schon mal drüber sprach, einen großen Spinnaker gesetzt. Offenbar hatte Richomme den nicht an Bord. Du musst ja immer im Vorfeld schon gewisse Segelwahl machen. Musst du dich ja für Segel entscheiden. Spinnaker ist immer so an der Grenze. Manche nehmen den gar nicht mit. Ich glaube, die bei der Vonik Globe haben es viele nicht mitgenommen, auch wegen Handling-Geschichten. Malizia hat den jedenfalls setzen können. Man sah auch, konnten mit dem Spiel tiefer fahren. Das war so, glaube ich, die zweite Begründung für das Überholmanöver. Die waren ja nachher dann klar vorne. Und während Richomme ist dann nachher bei der Halse, um den Dreher mit den vermeintlichen Rechtsdreher mitzunehmen, drehte er dann noch wirklich nach links. Dann haben sie nicht mal mehr die Tonne geschafft. Also das war eigentlich auch ein Fehler von Richomme, da nicht bei Malizia zu bleiben. Also die da... Manchmal sagt man das als Führender, oh wow, das ist aber jetzt arrogant, wieso lässt du die da eigentlich fahren? Vielleicht hat er aber auch gesehen, okay, die haben jetzt diesen Spinnaker drauf, wir können das gar nicht matchen, die sind einfach schneller. Aber wie auch immer, ich fand es wirklich gut gemacht, nicht hektisch, nicht paar Nadelstiche gesetzt vorher, nicht einfach hinterher gefahren, die Chance genutzt und Happy End, also mehr kannst du dir nicht wünschen. Deshalb dieses Bild von Boris, wie er lacht, das kommt so aus dem...
Der sah zufrieden aus.
Ja, das war wirklich, habe ich auch gegönnt, also weil, wie gesagt, die Vonik Globe haben wir viel drüber geredet, da ist nicht viel gut gelaufen, hat dann... Ja, und das ist jetzt mal wieder, er hat ja auch seine Erfolge gehabt, muss man sagen, davor haben wir oft drüber geredet, bei den Atlantik-Regatten, wo er Zweiter war, er kennt dieses Erlebnis auch in der Imoca-Klasse, positiv Spaß zu haben, aber das war jetzt in der Crew, man sah ja auch, die, wie die gearbeitet haben. Das war übrigens neu. Wie hast du das empfunden? Das war ja teilweise so Live-Berichterstattung, wo dann, weiß ich nicht, über eine halbe Stunde, wo dann von den Booten hin und her geschaltet wurde. Im Ziel fand ich es, war nicht besonders ereignisreich, aber zwischendurch mal dieses eine Ding. So nah habe ich das auch noch nicht gesehen. Das haben die, glaube ich, versucht.
Nee, nochmal ein Stück näher dran, muss man sagen. Ja, so viel habe ich nie mitgekriegt, weil ich mich zu viel mit dem Tracker beschäftigen musste.
Ja, stimmt.
Alter, ist ein anderes Thema.
Das ist ein bisschen nervig. Ja, ich hoffe, dass sie es dran arbeiten da irgendwie. Mhm.
Aber finde ich auch. Also fand ich, da muss man sagen, da hat es dann auch natürlich diese Schleife wieder alles spannender gemacht. Das war natürlich
Ja, für Medien ohne Frage. Für alles perfekt.
Ja, auch, dass man über so ein Match-Race da sprechen kann, weißt du, über so Taktiken und so, das wäre natürlich sonst gar nicht so krass passiert. Und es ist auch toll zu sehen, dass man mit diesen Karren, die ja eigentlich dafür gemacht sind, immer nur ganz lange geradeaus zu fahren, dass das dann auch geht wie mit, weiß nicht, wie du als Containersegler,
definitiv.
Das ist schon spannend und verspricht auch irgendwie Lust auf mehr. Das Einzige, was natürlich ein bisschen schade war, ist, ich fand, es waren zu wenig Boote jetzt natürlich noch im Rennen.
Ja, ja.
Dadurch, dass die beiden ausgefahren sind, die Kanadier und Amala. Gut, aber dass die jetzt bei dem Wind übers Recht keine Chance hatten, war auch klar. Ja. Da habe ich übrigens, wenn man sich die Videos anguckt on board, natürlich gemacht, weil klar, Witz, Simon, der war wirklich dufte und wirklich ein dufter
Podcast
Typ.
Auch, Köln, ja.
Guck mal natürlich da genau, was machen die. Also auf diese Onboard-Sachen siehst, diese Videos, das ist so
in der Öle,
eine
ne?
enge, diese schwarze Höhle, die ist ja, glaube ich, nur gebaut worden. Das ist, weißt du, so, wir bauen irgendwie eine kleine Höhle für Alex Thompson und jetzt hängen die da zu viert drum und ich meine, Simon Kuster ist, glaube ich, doppelt so groß wie Alex Thompson.
Ja.
Der ist echt eine Hünde.
Ja.
Als er da beim SCB über die Balustrade sprang, alle sagten, ganz die Treppe nehmen, den sprang er da hoch. Es war echt... aber in dieser dunklen Höhle, dieses enge, mein lieber Mann, da brauchst du dich gute Nerven. Also da bist du, glaube ich, froh, wenn das Boot schneller fahren würde, dass du einen Tag eher da bist.
Ja, richtig.
Aber es war halt schade, dass ich freue mich jetzt, dass die nächste Etappe hoffentlich nicht wieder sich verhakt wird und dass mal irgendwie alle sieben Boote, die im Lake fahren, jetzt das zweite, nach Cartagena, weil das hätte schon gut getan, wenn in dem Feld... Hier Mapai und Holzin mitgefahren werden. Das
ich erinnere mich tatsächlich, wie hätte das Ocean Race sein können? Irgendwer fragte mich vorher, wird das was? Da waren ja fünf Boote nur gemeldet. Ich sagte, oh Gott, da muss nur einer ausfallen, das wird so langweilig. Das war nicht so. Das war ein spannender Rennen, das konnte man kaum
erinnern.
Aber jetzt... war ja auch nicht langweilig, aber wie du schon sagst, eigentlich gab es nur ein Überholmanöver und das war das von Boris gegenüber Richomme und so kann es eben auch sein. Also wenn zwei starke Teams noch dabei sind und das wissen wir ja inzwischen, die kommen rechtzeitig an, es scheint auch ganz zu sein und ja, freuen wir uns, ich bin gespannt.
Und man muss sagen, natürlich die auch jetzt, klar, die Route, ich meine, da haben wir auch drüber gesprochen, da Dänemark hoch bis oben bis zur Nordspitze, da ist natürlich nicht viel Möglichkeit für Taktik. Ich habe ja den Fehler gemacht, wieder mit Virtual Regatta mitgefahren zu sein. Das war so nervig da. Also die stelle ich mir dann am Board auch. Ich werde es übrigens, ich wollte jetzt eigentlich für die zweite Etappe auch wieder melden. Das mache ich nicht, weil die wollen, also die haben immer so Pakete, diese Fullpack, dass du da irgendwie einigermaßen mithalten kannst.
Ja.
Die nehmen dich für das gesamte The Ocean Race einmal das Paket, sondern du musst für jedes Leg das neu kaufen.
Aha, okay.
Ja, und da habe ich gedacht, so werden. Dann fahrt mal ohne mir, dann mache ich mal einen Umzug und ihr fahrt alleine.
Ja,
ich gucke lieber zu. Nee, aber das ist natürlich eine Strecke, da war nicht viel möglich.
Ja.
Und dann runter war auch nicht mehr viel möglich, natürlich, weil es war halt auch überhaupt kein Wind. Also es war so richtig viel passieren konnte da nicht. Es wird ja jetzt noch demnächst interessant, aber den nächsten, schätze ich mal, mit Biscaya wird schon mal mit Sicherheit ein bisschen mehr passieren. Soll auch mehr Wind sein. Aber ja, man muss sagen, angesichts dieser Strecke ist diese Entscheidung, das mit dem Start, mit diesen zwei Seemann oder was war, den ersten Punkt zu vergeben, ist, ich sage jetzt wieder aus Mediensicht, so für die Außenwirkung,
ja,
war das Gold wert, sonst wäre das auch relativ langweilig gewesen. Jetzt, ich meine jetzt nicht den Crash, aber so und so war es ja, das war ja cool. Alles.
Wobei ich glaube nicht, dass die anders gestartet werden ohne den Punkt. Also das ist ja eine These, weil wie gesagt, es ist nur ein kurzes Rennen. Bei der Wernick Loop vielleicht, muss überlegen. Aber ich auch sonst, das ist Raumschutzkurs vor allen Zuschauern. Wir haben ja nun auch beim Ocean Race Starts gesehen, die knapp waren ohne diese Sprintpunkte. Also ja, vielleicht ist nochmal eine schöne Belohnung dafür, aber meine These wäre jetzt, die wären nicht anders gestartet. Also die wären genauso, du willst bei diesem längeren Kurs dann auch vor dem anderen um Bülk rumkommen, weil der andere muss dann sonst im Windschatten die ganze Zeit fahren und du weißt nie, was da passiert. Also eigentlich muss ein Profisegler, das sagen ja immer viele Leser, ja, es muss ja Langstrecke mal abwarten und so. Nein, also wenn das richtige Profis sind, und man hat es ja bis zum Ende gesehen, die freuen sich nicht, da wird, auch wenn du da 2-5 Meilen vorne liegst, da wird immer konzentriert gearbeitet und du willst das Maximale rausholen. Und das ist ja jetzt nicht so, dass dann völlige Hasardeure, dass du da irgendwelche Sachen machen musst, die diesen großes Risiko sind, sondern die haben, aber es gibt die Regeln und da musst du gucken, dass du dabei bist. Also diese These. Aber es ist auch egal. Ich finde das auch, ist cool. Man kennt
macht
das
Lust Spiel. auf die ganze
genau. Nummer, und dann geht es im Grunde jetzt. Sonntag geht's weiter. Genau,
wollte ich sagen, zum Abschluss morgen geht's weiter, beim Nachmittag starten sie.
Mhm.
Ist auch wieder so ein Sprintstart, ne?
Ja, hab ich noch gar nicht geguckt. Ist auch wieder ein Tor irgendwo. Ne? Ja, die haben ja auch teilweise es gibt ja auch diese Flybys, wo auch Punkte vergeben. Ich glaube, jetzt fahren die ja auch erstmal ist das nicht bei Portugal irgendwo, wo sie auch so Zwischenpunkte, das ist dann aber nicht Sprint, sondern das ist eher, wie gesagt, Flyby, da müssen sie dann vorbeifahren und wer dann zuerst da ist, kriegt auch irgendwelche Punkte. Ob jetzt wieder kurz nach dem Start so ein Ding, kann auch sein, da habe ich noch gar nicht so richtig geguckt, aber naja, ich muss jetzt erstmal SailGP gucken. Gleich.
Ich habe gerade den Fehler gemacht und wollte kurz gucken. Doch, die machen wie heißt das? Moment, ach, dieser Tracker, es ist so nervig. Ja. Es ist in Matosinhos.
Ja, das ist das Flyby.
Oder Roche, oder? Genau.
Das ist Portugal.
Genau,
das Portugal. Ist bei Porto, ja.
Genau, bei Bordeaux.
Ja, aber nicht so ein, ist denn auch so wieder so 5 Minuten am Start, so ein Tor? Ich glaube nicht, ne?
Ja, das versuche ich gerade rauszufinden. Ist er in diesem Tracker? Nee, oder kann ich da nicht.
Also Tracker findest du sehen.
Doch, das war aber auch in Portsmouth.
Ja, okay.
Da war auch wieder so ein Ding.
Ja gut.
Porto, ist das Spiel. Porto, kennst du eigentlich du bist ja jetzt gerade im Osten, das ist ja natürlich nicht gemein, das ist ja natürlich nicht Sachsen. Kennst du die Sächsin, die nach Porto fliegen wollte?
Nee.
Und das telefonisch gebucht hat. Und dann ging sie zum Flughafen und was war ihr Ticket? Nach Bordeaux. Die wollte nach Bordeaux.
Ah, ja,
aber sie meinte nicht Bordeaux, sondern Porto. Ist wirklich wahr.
Eine richtige, wahre Geschichte. Echt?
Ist eine wahre Geschichte, ja, wirklich. Bordeaux. Also sie fahren nach Bordeaux, deshalb kann Porto nicht mehr Porto spielen.
Ja, sehr gut. Sehr gut.
Dann Cartagena. Also gibt es auch wieder viele Punkte zu verteilen wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Cool, ja. Ist ja auch so, die wird doppelt gewertet, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Ah ja, weil es so eine lange ist.
Ich glaube, weil es die längere ist und bei Malica wissen wir, die machen einen großen Crewwechsel. Boris ist nicht dabei, der setzt die Etappe aus und auch Cole Brower ist nicht dabei, aber hier die neue Besitzerin Klapčić, Francesca, segelt mit. Will Harris ist Skipper. Und dieser Louis Berhard kommt diesmal an Bord. Und das ist die Vierer-Konstellation. Spannend. Aber sind alles gute Leute. Also wir fiebern mit und bin gespannt. Hoffentlich sind die, wie gesagt, bleiben wir, segeln sie zu siebt drüber und noch viele Punkte zu verteilen.
Ich sehe gerade hier auf der Karte ist Kiel Lighthouse, also Kiel Start, Kiel Lighthouse eingezeichnet. Das war dann dieser Sprint. Start. Und morgen bei Portsmouth ist The Needles eingezeichnet.
Ach so, ja, das kann sein, dass sie da direkt vor den Needles.
Also dann gibt es da Punkte, dann gibt es in Bordeaux gibt's Punkte.
Stimmt.
Und in Cartagena gibt es Punkte, ne?
Stimmt. Oh, ich muss.
Also das ist dann die wichtigste Etappe eigentlich, ne?
Guck mal, ich fahre ja jetzt Montag nach Saint-Malo. Da steigen wir zu, da machen wir eine Woche, segeln wir da in der See.
Vielleicht, ach, der feine Herr Chef, Redakteur.
Vielleicht fahren wir da, vielleicht erwischen wir die. Also an Needles müssen wir mal gucken. Muss ich mal meinen Kumpel fragen, ob wir einen Schlag darüber machen. Dass wir, aber das, ja, die werden schon weg sein. Sonntag, mal gucken.
Keine Sonntag Saint-Malo, ja, wird schwierig.
Naja, wird schwierig.
Ich bin ganz froh, nicht, dass, weißt du, dein Auto ja noch in Holz im steckt.
Das ja, nicht, dass wir da immer so eine Scheiße machen.
Favorit für die nächste Etappe, sag noch mal kurz.
Boah.
Man muss sagen, mein, also Miku und ich haben ja, wir haben ja beide getippt, schon weit im Vorfeld, also auch noch mal letzte Woche haben wir dann mal gesehen, wie schwierig das ist, überhaupt einen Favoriten zu bilden. Aber wir haben ja bei dem allerersten Podcast zu The Ocean West Hornby, ich weiß gar nicht mehr, wer du getippt hast. Du sagst es immer.
Den so Sieger hatte ich getippt. Ich habe 11th Hour getippt. Ja.
Ach so, okay.
Ja, weißt du doch. Mhm. Habe ich jetzt dann, aber, ich habe schon Biotherm, glaube ich, getippt.
Ja, genau. Ich meine, so Miku und ich, unsere Pläne waren relativ schnell dahin, weil er hat das. Ich hatte Holzin als Gesamtsieger.
Ja, das und kann noch werden. Das kann
und Miku
werden.
Hatte
wieder gut machen.
Royan Beccaria, also Mapai. Ja, klar, ist ganz viel.
Ja.
Ja, wird aber schwierig jetzt.
Ja.
Oh. Nächste Etappe vom Wind, was sagst du? Ich sage, wer vorne liegt, was ich glaube.
Ich glaube auch, dass Biotherm wieder gut segeln wird. Ja.
Ja, ich glaube, wenn ich den Wind mir so angeguckt habe, ich weiß ja, ich bin ja nicht Sebastian Wachelt, also du blutest
ja
nicht aus.
Ja.
Ich sage 1, Paprik Akea, 2 Malizia.
Ja, nicht schlecht. Gut. Mhm. Sogar doppelt gewählt. Aber ich, ja.
Ja, ja. Also die anderen will ich jetzt, ich will nicht mit den Rest nicht überfordern.
Das ist mega.
Ah ja, Mala könnte auch jetzt gut laufen, weil die haben, glaube ich, relativ viel Wind jetzt in der Biscaya. Ja. Weil bei viel Wind laufen die ja einigermaßen. Also dann fahren sie nicht so weit hinterher.
Ja, hatte zwar gesagt, aber nee. Also eigentlich war das ja auch bei der Vendée. Also eigentlich ist das Ding noch, seit Rura das Ding hat, ist das noch nie gelaufen. Also nicht, dass es an ihm liegt. Ich meine, das war ja auch schon bei können wir auch einen Podcast drüber machen, das war ja schon bei Alex Thompson so. Das Ding war, der lag zwar mal kurz vorne bei der Vendée Globe, weil er irgendwie eigentlich durch ein Tief mitten in den Sturm reingefahren ist und danach die Kiste auch kaputt ging. Wäre sehr spannend gewesen, wie der ausgekommen. Also er war eigentlich, aber war das Schiff nicht so schnell wie die Boote von Darling damals und Royan. Aber egal.
Das ich hoffe, dass die gut durchkommen, weil ist so ein sympathisches
ist
Team.
Ein cooles
auch
Team.
Hurra, der
finde
ich auch einen coolen Typen.
Finde ich auch.
Also, ich hoffe, dass es weitergeht bei denen.
Ja, ich war jetzt ehrlich gesagt von Simon ein bisschen erschreckt. Ich dachte, das wäre viel breiter aufgestellt, das Projekt und dass sie.
After the Race Deal haben die, ne?
Ja, ist danach vorbei jetzt erstmal und dann mal gucken, wie es geht. Also ich dachte, es hieß doch schon,
na gut, die
bauen Neuboot und keine Ahnung, aber wer weiß.
Die werden ab Cartagena natürlich nochmal tierisch aufholen, viel bessere Platzierung anfahren.
Ja.
Ja, klar, weil dann Conrad Coleman an Bord kommt.
Ach, stimmt. Der kann sich auch besser mit den. Der setzt dann wohlweislich diese Orca-Geschichte aus. Da müssen wir auch dran denken, ne? Also, wir haben ja viel über Orcas geredet. Da jetzt ist Butter bei. Ja, sag mal Butter bei die Fische. Auf jeden Fall jetzt. Alle haben das ja mehr oder weniger, habe ich das Gefühl, ausgeblendet. Boris sowieso so. Irgendwann hat er mal gesagt, ich nehme Sand mit. Das hat er jetzt nicht mehr gesagt, aber. Ach so, Emi, also.
Ja, das ist lustig, weil du hast ja gesagt, er hätte irgendwann mit, und er hatte jetzt gar nicht so drüber gesprochen über Orcas. Na klar, muss er auch nicht, er ist ja gar nicht am Bord.
Ja. Er
hätte die Tappe gar nicht mehr.
Das ist so,
der sich Gedanken machen.
Aber sag mal, hier am Rande fällt mir gerade ein, das fand ich ja schon, Simon hat auch irgendwas in unserem Podcast auch erzählt. Ja, die nehmen da irgendwelche, ich dachte, nimmst du bestimmt Dynamit mit und sowas. Ja, und, hä?
Nee, das sind,
was meinte er denn da?
Das sind jetzt keine, das sind sowieso Pyrofackeln.
Ja, okay.
Und die machen eine leichte Explosion, also die verletzen nichts, sondern die schmeißen die unter das Boot und dann explodiert da was, dass die Orcas da, er meinte, dass es schon mal funktioniert hat.
Ja,
nee, das,
jetzt redet er sich um Kopf und Kragen hier gerade. Ich wollte ja gar nicht mal nachhaken, aber nein, natürlich nicht explosiv, aber ich weiß, da hat er auch mal, ich glaube Elias, von dem gibt es so ein Video, wo er dann hinten steht am Heck und macht mit den Fackeln da so und da haben wir auch gesagt, ey, kannst du die Orcas, keine Ahnung, wir fanden es nur, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber das fand ich, dachte, oh Gott, Was macht er jetzt?
Haben alle ein bisschen,
ja, haben alle gehört.
Weil er sagte, die explodieren unterm Schiff und die haben alles um die Explosion. Aber dann, ich habe es mir dann auch nochmal angehört, weil es so schnell.
Ja.
Deswegen, okay, das ist, also das ist jetzt
wahrscheinlich.
Knallerbsen der Meere, würde ich es mal harmlos nennen.
Naja, gut, okay, aber ich kam mir gerade. Okay,
jetzt sind wir mal fertig. Somalo, segelst du wohin?
Wir haben ja wirklich einen Freund, der übernimmt ein Schiff, hat in Lorient ein Schiff übernommen und überführt das dann Richtung Schlei. Und wir sind dann einfach mit meiner Frau. Annette hat was gesagt, der war ja auch im Podcast dabei. Ich sage, ja, und wie war's? War zu lang. Zwei Stunden. Aber insofern, ja,
die,
sagt sie,
du, die hat dich einfach angehimmelt.
Ja, überhaupt.
Und die wollte, dass du endlich für sie Zeit hast. Natürlich war das lang für sie.
Naja, also war okay. Ist auch ohnehin meine härtesten, aber im positiven Sinne, Kritikerin, alles gut. Und weil sie hat, glaube ich, sonst auch, ist jetzt nicht gerade ein Hardcore-Fan von dieser ganzen Szene da. Aber alles gut. Muss ich da immer hin. Nee, jedenfalls fahren wir zusammen auf dem Schiff. Ne? Dann steigen wir zu und sagen mal Samalo und ja, fahren da irgendwie so Guernsey, Jersey, wie weit wir kommen. Und wir haben jetzt irgendwie, gingen dann wieder von Bord und fliegen dann irgendwann wieder zurück.
Wir podcasten von unterwegs, ja. Ne? Irgendwann müssen wir einmal.
Ja, können wir einmal. Finde ich schon spannend. Also, es ist wirklich Samalo. Ich meine, wie ich schreibe rüber oder habe jetzt öfter, jetzt letztens auch wieder irgendwelche Bilder von Yachten, die irgendwie auf dem Trockenen liegen, verteilt und weiß ich nicht. Ich glaube, 12 Meter Tidenhub, da habe ich schon ein bisschen Schiss vor. Aber ich hoffe mal, Kumpel, da bin ich ja nicht in charge. Wir sind mit. Das hat
Andreas Gabriel mal erzählt.
Ja?
Weißt du, der Kajak-Maran-Mann.
Ja, genau. Ja, stimmt.
Ja. Der Kajak-Maran-Mann. Legendär kann man, ich weiß gar nicht, was der jetzt macht, der macht bei Segelreporter Anfänge, so 2012 oder so.
Dem haben wir ein Segel gesponsert, damit er losfuhr damals.
Der Kajak-Maran-Mann.
Ja, richtig.
Ohne Geld, mit zwei verbundenen Kajaks und zwei Opti-Segeln drauf.
Ja, cool.
Um Europa.
Ja, richtig.
Und der war mit mir auf der damals noch Hanseboot. Da stand ich mit Digger rechts und er mit seinem Kajak links.
Stimmt.
Sehr lustig. Da haben wir noch so lustige Aktionen da gemacht. Das ist eh ein lustiger Vogel gewesen.
Ja.
Und der hat erzählt, als er da rum, der ist ja das Schwarze Meer und dann um Gibraltar rum und dann, der sagt, wenn ich da angefangen hätte, ich hätte sofort aufgehört, sagt er, da hätte ich diese Tour sofort beendet, weil er sagt, diese Strömung da, die ist so heftig, dass du, sagte, du hast so ein bisschen Nebel und Niesel und in meinem kleinen Kajak, weißt du, mit der, der hat den 2,5 PS Motor da dran gehabt, glaube ich, oder sowas, dann sagte, dann siehst du da den Hafen, zeigst du schräg so auf 2 Uhr, und sagt so, da will ich eigentlich hin, aber da komme ich niemals hin, weil ich da mit 11 Knoten an diesem Hafenwolf habe.
Ja, natürlich.
Das finde ich auch. Ich habe noch gedacht, hier mit als ich so mitgetrackt habe, da Rumsgate, da war ich ja vor ein paar Jahren, bin ich ja mit angehängt. Da ist auch, da sind wir angekommen, weißt du, dann musst du so vorhalten, wenn du diesen Hafen ansteuerst. Mhm. Da sind ja dann auch diese Sende, wo 4000 Boote angeblich Wracks liegen und so, musst du echt tierisch ab. Aber das ist dieses Vorhalten mit der Strömung, wenn die von der Seite kommt. Weißt du, wir haben unser Boot ausgerichtet praktisch in die Themsemündung, mussten aber 45 Kilometer südlicher fahren. Das ist schon krass. Ich bin gespannt, was du erzählst. Vielleicht podcasten wir ja nie wieder. Oh, na, aber Gott, das habe ich jetzt nicht gesagt.
Also Ramsgate.
Nein, weil du wegdriftest auf dem Atlantik aus.
Stimmt, Ramsgate bin ich auch mal eine X99 WM gefahren da in der Strömung. Also das ist schon, also ich habe großen Respekt vor diesem ganzen Strömen, aber egal, das ist eine andere
Geschichte. Du wirst es schaffen.
Wir werden es hoffentlich, und dann werde ich berichten. Jetzt machen wir endlich mal wieder Fahrtenturn. Und diese ganze dumme Hetzerei auf irgendwelchen Regattabahnen und Tonnen, die ja quasi, wir hatten ja übrigens auch ja schon diese Robotertonnen da beim Start, das haben sie jetzt auch wieder ja gemacht in Kiel beim Start, ne? Und aber die haben, das hat alles perfekt funktioniert. Jetzt erstmal CGP. So.
Viel Spaß wünsche ich dir.
Jo. Und
bis die Tage. Ciao, ciao.
Tschüss.
Segelreporter. Imoka Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com.
die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com